Happy Shooting, Folge 701, Voyeuröre. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, schönen guten Tag, lieber Chris.
Schönen guten Tag, warte mal, ich muss mich mal kurz vom Ladegerät abklipsen.
Was macht dein Heuschnupfen? Hier fliegt ja alles Mögliche bei dem Wetter.
Ja du, es geht ab hier gerade. Ich habe heute früh eine Mordsbirne gehabt.
Uah. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, ich hatte zwar noch keine Mordsbirne, aber niesen musste ich auch schon ein paar Mal ordentlich.
Nee, ich musste heute früh gerade mal wieder so ein Cetirizin schlucken, so ein Allergiezeug.
Ah.
Ja, das wird immer schlimmer. Jedes Jahr wird das schlimmer. So ist es halt.
Wenn man dann noch älter wird, dann wird das wieder besser. Würde ich mir sagen lassen.
Ach so, echt? Ist das so?
Geht das wieder weg?
Ich
glaube, dann stumpfen die Nasenschleim heute ab oder so, ich weiß nicht genau. Irgendjemand erzählte mir das mal, es sei dann wieder besser. Man würde das sowieso nichts mehr riechen und dann ist auch gut.
Ach so, nee, das heißt Covid, wenn man nichts mehr riechen
kann. Okay. Du hast das jetzt mit dem C gesagt, nicht ich.
Diese Sendung soll aber eigentlich frei davon bleiben. Wir haben heute wieder eine schöne Sendung für euch parat. Es ist der 23. Februar 2021 und natürlich sind wir live wieder auf in Live-Begleitung, quasi begleitetes Podcasten, was wir hier tun. Und zwar von unserer Community auf unserem Happy Shooting Slack im Kanal dienstags minus 18 Uhr. Da werden wir, ja, so, bei mir so von schräg links quasi immer so angestupst, wenn wir mal wieder irgendeinen Blödsinn erzählt haben. Bei dir auch links so ein bisschen. Ja, wenn ihr Fragen habt für die Sendung, sind wir immer sehr, sehr dankbar dafür, weil da müssen wir hier nicht so viel arbeiten. Das wäre zum Beispiel der Slack-Kanal HS Fragen. Ja, wenn ihr das macht, dann das ist einfach auf uns. Oder auf Twitter, Hashtag HS Frage, oder schickt uns einfach auch mal ein Audio- oder ein Videokommentar an info@happyshooting.de. Apropos Video, wir sind natürlich auf YouTube, happyshooting.de/video, wo wir gerade dabei sind an dieser Stelle. Mach doch mal bitte hier Klick auf Daumen hoch, Subscribe. Wir müssen den Algorithmus ein bisschen kitzeln, den YouTube-Algorithmus, weil wir sind zwar ein Podcast, aber ja, wir machen halt zusätzlich Video und
das. Bisschen Sichtbarkeit bei YouTube schadet ja nicht, ne?
Bisschen Sichtbarkeit schadet uns nicht. Vor allem nachdem es so viele Fotosendungen gibt, wir waren ja mal recht einsam auf diesem Markt. Es ist ja quasi eine Überschwemmung. Also, ja, dann gibt es jetzt die große Lobhudelung. Und zwar für Stefan und für Clemens. Und zwei immer noch groß genug auf dem Bildschirm. Der Clemens schreibt, hat einfach nur Spende dazu geschrieben. Der Stefan schreibt jetzt Folgendes dazu. Nachdem meine letzte Spende schon wieder ein Jahr her ist, möchte ich auf diese Weise Dank für die unterhaltsamen Stunden während der Pandemie sagen. Leider diesmal etwas weniger umfangreich. Oh, das war noch umfangreich genug. Vielen Dank, Stefan. Außerdem freue ich mich auf den Lobhudelei-Jingle. Bleibt gesund und viele Grüße, Stefan. Weißt du was? Den kriegst du
noch jetzt. Einmal. Genau.
Noch einmal. Achtung, Achtung. Nur für Stefan. Achtung.
Nur für dich.
Wenn die Englein singen. Ach, ist das nicht schön. Also, alle beide vielen, vielen herzlichen Dank für die tolle Unterstützung. Das
tut gut.
Müssen wir nicht weiter ausführen. Es ist immer klasse, wenn wir unterstützt werden. Das tut nicht nur mental gut. Dann ja, kommen wir doch mal kurz zur Werbung auf der letzten Sendung.
Ja, da ist was passiert, ne? Da habe ich auch kurz gestutzt. Passiert.
Da ist was passiert. Die letzte Sendung, die 700, hat Werbung.
Also nicht nur unsere.
Wie?
Ja, wir haben wir sind ja unterstützt, aber es war YouTube-Werbung drin, so zwischengeschaltet.
Ja, die ist immer noch drin und wir haben aber dieses, wenn man das published, dann hat man so ein Häkchen für Monetization, also sprich, will ich da Werbung einblenden oder nicht? Und das ist aus. Aber wir hatten ein Content-Match. Was passiert, wenn du, also bisher war es, oder bis vor kurzem war es nur Audio, glaube ich. Ne? Du benutzt irgendwie, was weiß ich, Musik von ABBA oder so. Und dann kommt jemand und sagt, wir haben da die Rechte dran, kannst du nicht verwenden. Mhm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder du schneidest den Teil raus oder du sagst, okay, ist gut, dann werde ich die Sendung nicht monetarisieren können. Mhm. Soweit auch okay.
Soweit auch okay.
Was sie dann aber tun, ist, sie packen dann halt die Werbung rein, die derjenige, dem die Rechte gehören,
damit gerne der wiederum monetarisiert wird.
Korrekt. Jetzt hatten wir aber kein Audio-Match, aber wir hatten ein Video-Match. Und zwar war das der Clip von den Slow-Mo Guys.
Verstehe. Ja,
du erinnerst dich.
Und weil die monetarisiert sind, sind sie jetzt natürlich auch in unserem Clip monetarisiert.
Genau, wir haben also wir quasi uns darüber Fremdwerbung reingeholt und ich glaube, das nächste Mal werde ich das einfach rausschnibbeln, aber diesmal war mir das nicht ganz klar. Auf jeden Fall, die 700 wird euch mit Werbung, mit YouTube-Werbung beschicken, die von der wir gar nichts haben. Tja.
Ist so.
So funktioniert dieser Laden und.
Ja, es ist bis zum gewissen Grad. Was heißt bis zu einem gewissen Grad? Ich halte das sogar für nachvollziehbar. Also wenn man fremden Content benutzt im eigenen Video und diejenigen aber damit ihr Geld verdienen, dass sie eben auch über die Drittverbreitung dann eben noch partizipieren. Ja. Das ist eigentlich das sinnvoll. Es ist halt in dem Augenblick blöd, wo es wirklich nur ein kurzer Einblender oder sowas ist als Kontext für die Verlinkung. Und naja, ist dann halt doof. Aber so ist halt gelaufen, meine Güte.
Ja, ist halt so. Also nur falls da noch mal Fragen kommen, es gab so ein, zwei so.
Wir machen das nicht absichtlich.
Ja, vor allem, weil du mit YouTube-Werbung nicht wirklich reich werden kannst.
Nee.
Es sei denn, du bist hier PewDiePie.
Da sind eure Spenden wesentlich mehr wert. Ohne Scheiß.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann gab es jetzt einen Olympus-Event, auf dem warst du nicht, aber den hast du dir angeguckt.
Ja, war ein Livestream. Von Olympus initiiert und
mal hier auf den Bildschirm, Moment. Mach, erzähl mal.
Nicht, dass wir jetzt wieder Werbung eingeblendet bekommen.
Nein.
Genau, also der ist initiiert gewesen von Olympus und es ging bei diesem Live-Event eben ja hauptsächlich darum, um mal ein Update zu bringen, was jetzt den Verkauf der Kamerasparte anbelangt, wie jetzt die Zukunft weiterlaufen soll. Es wurden Fragen aus dem Oli-Forum beantwortet, also weitergegeben an die Produktverantwortlichen hier in Deutschland. Und ja, das war eigentlich ein ganz angenehmes Event. Ich hatte da eigentlich schon mit dem Schlimmsten, mit irgendeiner hochnotpeinlichen Veranstaltung gerechnet, was man so manchmal in Corona-Zeiten so als Live-Event vor die Nase gesetzt bekommt, das ist ja doch manchmal ein bisschen schade, dass da nicht mehr draus wird. Aber ich muss sagen, das Event fand ich gar nicht schlecht. Also das war gut, das hatte ein gutes Pacing so insgesamt, also ein gutes Tempo. Nicht zu schnell, nicht zu träge. Und ich fand auch, es wurden ganz gute Informationen weitergegeben. Übrigens neben einem Fotowettbewerb, wo wirklich tolle Fotos gezeigt wurden, neben einem Urlaubsbericht und Foto- und Erfahrungsbericht mit den Kameras, ein paar Tipps zur Panoramafotografie, so ganz einfache Tipps. Es war ein kleiner Fotoworkshop drin zum Thema Langzeitbelichtung mit Lichtern und so weiter. Ich finde, das kann man sich mal angucken, das Video, wenn man eh gerade den Abend nichts zu tun hat. Aber interessant ist eben die Aussagen von den Verantwortlichen, von den Produktmanagern, die jetzt hier eben weitergegeben wurden nach Deutschland, wo sich Olympus eben in Zukunft sieht, wo man eben hingehen möchte, weil der Fotomarkt ist groß und breit, das Themengebiet ist breit aufgestellt und man möchte eben kein Universalanbieter sein, um ein Produkt für alle Anwendungsfälle der Fotografie im Köcher zu haben. Das kann man sich ganz offensichtlich nicht leisten. Wir sprachen ja auch in den letzten Wochen über das Thema verschwindende Umsätze, auch bei allen, also fast allen. Und so ist das Olympus natürlich auch klar und sie haben gesagt, sie suchen sich halt eine bestimmte Nische, in der sie eben stark sind, in der sie gut Leistung liefern können. Und das ist eben die Nische Natur- und Wildlife-Fotografie und natürlich der Bereich Makro, Den ergänze ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob der im Video genannt wurde, aber da ging es unter anderem auch um Makroobjektive, die da jetzt kommen werden sollen. Ja, und das ist naheliegend, weil Olympus hat halt diesen kleineren Sensor, Crop Factor 2. Und das heißt eben, dass man immer einen Ausschnitt hat und damit eben in der Lage ist, sehr guten Telebereich abzudecken mit recht kompakten Objektiven, vergleichbar zum Kleinbild, leicht und klein. Und eben im Makro gilt genau dasselbe, ne? Starke Vergrößerung. Das ist, und da sind sie gut, das muss man wirklich sagen. Und sie sind da eben auch gut, was den Bildstabilisator angeht. Ich habe nichts Vergleichbares bisher am Markt gesehen. Ich hatte inzwischen einige Kameras in der Hand mit Bildstabilisator. Nichts schlägt da im Augenblick Olympus, auch wenn ich da mal für angegangen werde, wenn ich in irgendwelchen Videos dann den Vergleich bringe. Der Sensor ist natürlich kleiner, also weniger zu bewegen. Vielleicht sogar mehr Platz, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt kein Techniker, um das auszumessen. Aber Fakt ist unterm Strich, sie sind einfach gut in dem, was sie da tun. Und da will man sich eben offensichtlich drauf spezialisieren. Und das bedeutet, das kam auch schon im Slack-Forum, das wurde jetzt nicht gesagt, aber wir können mal davon ausgehen, dass es so bald sicherlich kein Tilt-Shift-Objektiv geben wird. Und dass sicherlich auch der Weitwinkelbereich eher nicht so wahnsinnig stark verfolgt werden könnte. Da muss man sich einfach vielleicht mal drauf gefasst machen. Es gibt ja ein paar ganz gute Weitwinkelobjektive. Es gibt ja auch noch einen Drittanbietermarkt. Da muss man dann eben mal schauen. Zu den Preisen haben sie gesagt, dass die für die vorhandenen Geräte so bleiben sollen. Also die vorhandenen Geräte, die jetzt draußen sind, sollen nicht teurer werden. Man hat auch gesagt, dass man alle Produktreihen weiterentwickeln möchte. Das hat mich erstaunt. Also ich hätte gedacht, dass die klare Aussage kommt, dass zum Beispiel die Pen-Linie gestrichen wird und dass man sich auf OMD konzentriert. Dem ist nicht so.
Und die läuft weiter.
Pen soll weiterlaufen. Welche konkret? Da wurde nichts zu gesagt. Es gab aber die konkrete Frage aus dem Oli-Forum, ob denn eine Pen F2 kommen könnte, auf die viele warten. Und da hat man so ein bisschen gedruckst. Und das klang eher so durch, dass eine Pen F2 sicherlich nicht auf dem Speiseplan steht, so in der nahen Zukunft. Dass man aber eben bei Olympus wie eigentlich schon immer ein sehr offenes Ohr für die Community habe. Und wenn jetzt eine sehr, sehr hohe Nachfrage an einer F2 bestünde, mit der Absicht, da auch Geld für zu bezahlen, dann könnte man das ruhig mal kundtun und man werde das auch weitergeben. Aber jetzt konkreten Einfluss auf die Entwicklung kann man natürlich nicht geben. Aber es wäre natürlich ein Zeichen gegenüber Olympus, wenn da sehr, sehr großes Interesse ist, dann hören die da wohl auch durchaus zu. Kann man jetzt draus machen, was man möchte. Aber insgesamt fand ich das ganz interessant, weil durchaus dann eben zu hören war, dass auch eine EM1X durchaus mal einen Nachfolger kriegen könnte. Wo wir ja eigentlich schon gesagt haben, das ist doch eigentlich eher ein Flop. Eine viel zu große Kamera für ein Micro Four Thirds mit einem angebauten Batteriegriff unten drunter oder einem Porträtgriff. Aber offensichtlich nicht, denn naja, gerade im Bereich Wildlife oder sowas, wenn du sowieso ein großes Tele, also verhältnismäßig großes Tele, davor schnallst, wie es ja auch gerade aktuell eins gibt, dann ist das wohl gar keine so schlechte Kombination, sowohl von der Leistung her, Augenautofokus für Tiere, also für Vögel ist da mit drinne, was die anderen im Augenblick ja noch nicht haben. Man sagte wohl auch, weil die Rechenleistung dafür nicht reichen könnte, außer es findet irgendein findiger Ingenieur bei Olympus eine Lösung, dann könnte sowas als Update kommen. Auch sowas wurde durchaus gesagt. Aber auch eine EM1 Mark IV ist damit wohl nicht so ganz aus dem Rennen, wie ich das da so zwischen den Zeilen rausgehört habe. Was ich wiederum ganz spannend finde, weil ich habe mir ja gerade die Mark III gekauft. Also ja, der Regel zufolge müsste nächsten Monat eigentlich eine Mark IV angekündigt werden. Das haben die jetzt nicht gesagt, das ist einfach nur mein Verdacht, weil ich mich gerade dazu durchgerungen habe, die Mark
III. Du meinst, das ist dieser Regenschirm und dann regnet es nicht.
Exakt.
Und umgekehrt, ja. Geschichte.
Ich glaube es jetzt
wohl nicht. Ja, könnte sein.
Das fand ich spannend. Außerdem eine interessante Information, weil es eine Service-Diskussion gab, wie das denn mit der Unterstützung, Reparatur aussieht. Und da kursierte gerade ein Blogbeitrag, wo wohl Drittwerkstätten geschrieben hätten, dass sie Post bekommen hätten, eben von OMDS-Olympus, dass eben bestimmte Zubehörteile für bestimmte Kameras nicht mehr geliefert werden würden. Und da sind durchaus Kameras dabei gewesen oder eine Kamera dabei, die erst 6 Jahre nicht mehr auf dem Markt vertreten ist. Und das war dann ein bisschen schockierend und dann wurde da eine große Welle von gemacht. Das ist durchaus angekommen, also das hat Olympus durchaus mitbekommen, dass da Unzufriedenheit herrscht. Das war da zu sehen in dem Video. Und die klare Aussage war da auch wieder, dass Olympus eigentlich immer sagt, 10 Jahre nachdem das Gerät nicht mehr verkauft wird, also wenn es aus dem Handel genommen wird, dass noch 10 Jahre lang Unterstützung dafür gewährt wird, dass es repariert wird, immer unter der Voraussetzung, dass es sich dann auch noch wirtschaftlich lohnt, das Ganze zu reparieren. Also nicht auf Teufel komm raus. Ich denke, das war aber auch schon immer so und das ist auch fair. Auch Sigma hat mein altes Teleobjektiv, was ich hatte, nicht mehr abgedatet für eine neue Kamera. Das funktionierte an einer neuen Kamera nicht zuverlässig. Die haben mir halt ein Angebot gemacht, günstig ein Upgrade zu machen. Und ich denke, Ähnliches wird da vielleicht auch passieren. Die Aussage war aber, man möge sich bitte immer mit Olympus in Verbindung setzen. Man hat da ein offenes Ohr und das gilt auch für die Werkstätten. Auch wenn jetzt irgendwas in einem Brief drin steht, wenn jetzt ein Kunde kommt mit irgendeinem Objektiv oder mit einer Kamera, man möge sich bitte an Olympus wenden und gucken, was möglich ist. Ich denke mal, da geht es auch ein bisschen darum, was da noch an Ersatzteilen auf dem Lager ist und wo man noch was findet. Wahrscheinlich wird man jetzt einfach keine neuen Ersatzteile produzieren. Vielleicht steckt da sowas dahinter, ist jetzt aber Spekulation meinerseits. Irgendwo wird man wahrscheinlich mal einen Cut machen wollen. Dann kam natürlich die Frage eben zu diesem 150 bis 400 mm, diesem Hammer-Objektiv da von Olympus. Leider ein bisschen zu teuer für mich, aber ansonsten absolut mein Beuteschema, das Ding. Wo sind sie? Ja, es gibt viele Besteller hier im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wo sind sie denn jetzt? Und die Rede ist, dass 30 Exemplare wohl für den deutschsprachigen Bereich zur Verfügung stehen. Das muss man sich auch mal überlegen. 30.
30?
30 Stück.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, nein. Na gut, ist halt weltweit irgendwo Bestellung. Und 30 sind wohl in den deutschsprachigen Raum schon gekommen. Und sie sind wohl auch da, sagte man. Sie liegen nämlich in Frankfurt im Zoll, der im Augenblick halt pandemiebedingt auch nicht gerade so richtig stark vorangeht. Da liegt wohl eine ganze Menge beim Zoll, unter anderem diese 30 Objektive. Und es hieß aber, dass alleine aus dem Oli-Forum 44 Käufer sich gemeldet hätten. Das heißt, es gibt alleine im Oli-Forum schon mehr Bedarf, als Objektive da sind. Da wird man also weiter warten müssen. Und es wurde gesagt, dass wohl etwa 3-mal so viele Bestellungen vorliegen, wie eben Produktionskapazität da ist. Wobei man auch sagte, das ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil es wohl eben auch die ganz Schlauen gibt, die halt auch bei 3 verschiedenen Händlern bestellen und dann eben die schnellste Lieferung nehmen und die anderen stornieren. Also sowas gibt es halt auch und das scheint wohl auch nicht ganz so selten zu sein. Da muss man also immer mal gucken. Da wurde dann halt noch gefragt, wie viel denn produziert wird und es wurde halt gesagt, es wird halt laufend produziert. Also da ist jetzt kein Produktionsstopp oder sowas, sondern es kommen immer wieder neue nach. Aber es dauert halt, es kann noch ein bisschen dauern, es kann Wochen oder auch Monate dauern, bis man das Objektiv kriegt. Genaue Aussage dazu kann man jetzt nicht treffen. Ich denke mal, das ist im Augenblick sowieso sehr schwierig, da eine Aussage zuzutreffen. Und wer sich ein bisschen mit Produktion auskennt, dem sollte dann auch klar sein, dass man nicht mal eben die Produktion hochfährt und eine zweite Produktionsstraße oder eine dritte daneben stellt, nur um jetzt gerade mal so einen ersten Boom oder so einen ersten Peak in der Bestellung abzufedern. Das würde man ja nicht reinholen mit den Umsätzen, weil das ja wieder abflacht nach hinten. Das sollte aber jedem klar sein, der mal mit Thema Wirtschaft zu tun gehabt hat. Und wem nicht, da wurde das etwas ausführlicher auch erklärt. Insgesamt fand ich es eine tolle Veranstaltung. Also fand ich schön. Fand die Aussagen teils erwartbar, die da gekommen sind. Teils fand ich sie direkter, als ich es erwartet hatte. Aber dass man jetzt nicht konkret sagt, welches Produkt jetzt konkret wann rauskommt, das sollte, glaube ich, auch klar sein. Also da erwartet nicht zu viel an präzisen Aussagen. Aber es gab schon so ein paar Einblicke in das ganze Thema. Und insofern würde ich sagen, empfehlenswert.
Tja, sehr schön. Dann kommen wir kurz zu Feedback von Carsten. Und zwar hat der Carsten uns geschrieben: Hallo ihr zwei, erstmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zu 700. Folge, dass man euch mittlerweile sowohl sehen und hören als auch nur hören kann, ist super. Besonders freue ich mich, dass ich bei YouTube auch zurückspulen kann, wenn ich dienstags nicht um Punkt 18 Uhr Zeit habe. Das ist ein Feature, was du beim Podcast nicht hast. Also wenn du zu spät kommst, dann musst du, wenn du alles hören willst, warten.
Also im Livestream.
Ja.
Im Podcast kannst du jederzeit spulen.
Richtig, aber wer jetzt den Livestream quasi auf YouTube erst um, was weiß ich, 19 Uhr irgendwie raufkriegt, der kann trotzdem von Anfang an sich das angucken. Quasi so ein Real-Life ist das. Stimmt, ist gut. In Folge 700 hat Boris das Thema Speicherkarten mit UHS 2 angesprochen. Seit ungefähr einem Jahr bin ich glücklicher Besitzer einer Olympus E1.2 und beschäftige mich daher auch mit dem Thema. Ich bin bei meiner Recherche auf die Seite speicherkarten.guru gestoßen. Es gibt eine Top-Level-Domain-Guru? Interessant.
Fand ich auch stark, ja.
Dort werden auch Karten in diversen Kameras getestet und entsprechende Bestenlisten geführt. Unter anderem, unter anderem OMD EM1 Mark II. Es wurde eine Karte von Kingston, glaube ich, die Canvas React Plus war es, als Preis-Leistungs-Sieger verkündet. Wahrscheinlich werde ich diese Karte bei Gelegenheit meine Chance geben. Ich freue mich zumindest auf die nächsten 300 Folgen mit euch und bin gespannt auf die Folge 1000. Viele Grüße, CJ. CJ. Und PS, ich fände es schön, wenn Boris uns an seinen Erfahrungen mit der EM1 Mark III teilhaben lassen würde. Ich kann mich noch gut an die Folge erinnern, in der live der Akku der damals neuen EM1.2 geladen wurde. Ich glaube, wir bekamen sogar direkt ein kleines Hands-on zu hören. Es muss ja kein Dreiteiler werden. Vier oder fünf Teile sind auch okay. Ja, Boris, willst du uns denn beglücken mit einem kleinen Erfahrungsbericht? Klein. Erfahrungsbericht.
Einen Erfahrungsbericht kann ich ja noch nicht so richtig geben, weil die Kamera habe ich noch nicht so lange. Es gab jetzt kein offizielles Shooting. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie draußen im Feld wirklich einzusetzen. Aber ich kann natürlich sagen, jawohl, hier ist sie. Das ist die EM1 Mark III. Die habe ich mir gegönnt. Kurz, wer jetzt fragt, warum ich mir die gegönnt habe, wo ich doch gesagt habe, ich werde erstmal nicht weiter investieren und abwarten, was da passiert bei Olympus. Erstens habe ich abgewartet und das, was ich so gelesen und gehört habe, hat mich erstmal so weit beruhigt, dass ich eine gute Chance habe, auch nochmal was repariert zu bekommen. Da vertraue ich drauf. Und das andere ist, ich hatte in der letzten Zeit eben auch Vollformatkameras hier, mit denen ich ein bisschen rumspielen durfte. Die habe ich ein bisschen durchgetestet. Mit Canon R6, die Nikon Z7 II. Und habe da eben gemerkt, wie viel größer und schwerer diese Systeme eben dann sind. Also gerade auch, wenn man eben in den Telebereich wieder reingeht, die sind schon angenehm zu bedienen und damit zu fotografieren, alles gut, ne? Hat alles so seine Pro und Contra, aber sie sind einfach groß und schwer, wenn es im Telebereich geht und den benutze ich einfach sehr, sehr oft. Und deswegen habe ich gesagt, mit Sicherheit wird nochmal so eine Canon R6 oder was auch immer dann ein Nachfolger kommt, hier Einzug halten, weil ich habe die Objektive dafür und kann die dann endlich wieder benutzen mit einer sehr, sehr guten Kamera, aber warum soll ich denn das gute Glas, was ich für Olympus habe, nicht weiterverwenden, wenn das schön klein, leicht, kompakt ist und ich einen Telebereich hinkriege, den ich also in einer kleinen Tasche mit mir rumtragen kann? Und da ich die Mark II hier eben als Videokamera benutze, das ist jetzt natürlich die Dekadenz im Quadrat, aber da das nun mal das Setup ist, das steht also, hier nun mal, das funktioniert und es funktioniert gut. Warum soll ich das alles abbauen und jetzt wieder eine Lösung
suchen? Das wäre ja so, als ob ich hier eine 5D Mark IV als Webcam benutzen
würde. Ja, wie käme man auf diese Idee? Das wird ja keiner machen.
Ich bin schockiert, Boris.
Ja. So viel Dekadenz. Gerade also dann so eine 5D Mark IV mit einem Tilt-Shift-Objektiv. Ich meine, auf die Idee wird ja keiner kommen.
Ne? Nee.
Also niemand würde auf diese Idee kommen.
Nein, das ist völlig ausgeschlossen.
Außer ja, da vielleicht. Ist egal. Deswegen habe ich mir halt die Mark III genommen, weil ich dachte mir, warum jetzt nochmal eine Mark II kaufen, wenn es eine bessere Mark III gibt, dann lerne ich gleich eine neue Kamera kennen. So, und das habe ich jetzt getan. Und ich kann schon mal sagen, es gibt sehr viel Positives zu verkünden, was ich gar nicht so erwartet hätte. Aber es ist eben ein schönes Gefühl, zum Beispiel dieselben Akkus verwenden zu können wie in der Mark II. Das war beim Umstieg von der Mark I auf die Mark II nicht so. Da sind eben die größeren, stärkeren Akkus dazugekommen. Bei der Mark III sind sie eben zum Glück gleich geblieben. Das hat mich schon mal sehr gefreut, weil damit habe ich jetzt einen Akku mehr als vorher. Weil hier in der Videokamera ist ja ein Adapter drin für Dauerstrom. Damit habe ich eben einen extra, der mitgeliefert kam. Das ist schön. Dann hat es im Grunde genommen dieselbe Gehäuseform. Ich habe das jetzt nicht im dreidimensionalen Raum alles komplett ausgemessen, aber ich gehe davon aus, dass es durchgängig dieselbe Gehäuseform ist. Zumindest ist die Bodenform dieselbe und das bedeutet, dass ich meine Really Right Stuff Schnellwechselbodenplatte, die ich unten drunter habe, die ist ist quasi ein Arca-Swiss-Profil, was über die komplette Breite der Kamera geht, also den kompletten Boden einmal ringsrum abdeckt und sie somit so ein Zentimeterchen höher macht. Die konnte ich einfach weiterverwenden. Die habe ich von der Mark II abgeschraubt unter die Mark III geschraubt. Das passt einfach wie angegossen. Damit habe ich Arca-Swiss-Kompatibilität und die extra Höhe für den kleinen Finger. Das ist sehr angenehm. Dann sind die Buttons im Grunde genommen alle an derselben Stelle, bis auf einen, aber zu dem kommen wir gleich noch. Aber die Bedienung war identisch. Also ich konnte sofort mir die Kamera so einstellen, wie ich sie gerne haben wollte, mit dem Backbutton-Fokus, Belichtungsmessung, irgendwelche Parameter einstellen, schnell den Weißabgleich vorne mit den Tasten neben dem Objektiv und so weiter. Alles genau wie gehabt. Alles gut. Menü sieht ein bisschen anders aus als in der Mark II, hatte ich so den Eindruck. Ich habe es jetzt nicht exakt verglichen, aber man findet sich da zurecht. Das ist so strukturiert, wie bei den Olympusen das eben ist. Also sprich streckenweise verwirrend, aber man findet es. Stark ist, dass diese Kamera schneller geworden ist. Da ist ein schnellerer Prozessor drin. Der Bildstabilisator ist nochmal besser geworden und das heißt, ich kann jetzt einen High-Res-Shot aus der Hand machen. Ich konnte bisher theoretisch einen High-Res-Shot machen vom Stativ aus. Das habe ich aber nie gemacht, weil ein Stativ habe ich dann auch nicht gerade dabei oder baue das für ein, zwei Fotos auf. Mache ich dann nicht. Aber hier kann ich das aus der Hand machen. Und ein erster kleiner Test, wirklich ein ganz, ganz kleiner Test, zeigt, ja, man hat wirklich mehr Auflösung. Also auch mehr Details, die man sieht. Das ist nicht einfach nur eine größere Datei, sondern man sieht wirklich mehr Details. Aus der Hand kriegt man eine Datei, die hat etwa 44 Megapixel statt 20. Und das geht sehr schnell. Also man drückt den Auslöser, es ist sehr schnell das Bild gemacht. Es dauert natürlich einen kleinen Augenblick. Also für bewegte Motive wird es nicht sein. Aber es ist nicht eine Sekunde, sondern ein Bruchteil. Und dann dauert es so 12 bis 15 Sekunden, bis die Datei verrechnet wird aus den mehreren Aufnahmen, dieser High-Res-Shot. Und der wird abgespeichert als JPEG und als RAW-Datei. Das fand ich ganz interessant. Also es ist trotzdem ein RAW. Lässt sich in Lightroom Classic in der aktuellen 10er-Version auch öffnen und bearbeiten. Und da habe ich dann eben gesehen, so ein Regal halt fotografiert aus einer gewissen Distanz, dass auf so einem Tintenfässchen so eine ganz feine Schrift tatsächlich noch drauf zu erkennen war, die bei einem Vergleichsschuss mit normaler Auflösung halt einfach nur Pixel sind. Außerdem ist das Rauschen geringer gewesen. Ich hatte einen relativ hohen ISO eingestellt hier im Innenraum. Ich glaube ISO 1600 oder so. Ja, das ist für UMD relativ viel ISO. Und im High-Res-Shot war da quasi kein Rauschen. Das fand ich auch ganz beeindruckend. Aber ist auch klar, weil ja mehrere Aufnahmen verrechnet werden. Ja, das ist schon nett, das aus der Hand machen zu können. Mir kommt auch der Autofokus schneller vor als bei der Mark II. Das ist jetzt aber auch schwer, ohne direkten Vergleich zu sagen. Das werde ich auch nicht mehr direkt vergleichen, aber es ist so ein erster Impuls. Das ist so ein bisschen zackiger auf den Punkt kommt, also schneller präzise ist. Wobei das bei der Mark II schon echt gut war. Der Inbody Stabilizer scheint mir wirklich noch mal einen Zacken besser zu sein. Nicht nur auf dem Papier. Man spricht ja auf dem Papier von irgendwie 7 Blendenstufen oder 7,5 Blendenstufen.
Was?
Inbody. Oh. Und bei der Mark II sind es 5,5, glaube ich. 5 oder 5,5. Und ich meine, dass das Bild stabiler ist. Wobei, ich habe mich auch bei der Mark II schon nicht beschwert. Also es musste sich jetzt schon alles an der Mark I bei mir orientieren, was ich so am Markt verglichen habe. Aber das scheint bei der Dreier tatsächlich noch mal ein Zacken schärfer zu sein. Ich muss es noch mal mit einem ganz langen Tele testen. Ich habe ja noch einen 400er, dass ich mal draufschneiden kann. Aber muss ich mal gucken. Aber das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Aber wie gesagt, ich muss dann noch mal raus. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, die Rückseite hat sich halt ein bisschen geändert. Da sind wir bei der Button-Anordnung. Und zwar ist neu dazugekommen ein Joystick. Muss mal gerade gucken, ob wir die hier scharf gestellt kriegen. Im Video könnt ihr das dann sehen, da zeige ich euch die Kamerarückseite, wenn sie denn fokussieren würde. Da.
Könnte die neue denn besser fokussieren als die alte? Weil dann könntest du die jetzt als Webcam verwenden und dann wäre alles irgendwie schneller und zuverlässiger.
Ah, ich glaube, da hat sich nicht viel. Ich weiß es nicht. Also der Autofokus.
Das wäre dann echt dekadent.
Ja, der Autofokus, der ist ja hier auch gerade auf Gesichtsfokus getrimmt. Von daher ist es blöd, wenn ich dann Objekte reinhalte, die auch noch schwarz und kontrastarm sind. Aber man sieht hier auf der Rückseite oben ist so ein Joystick über dem Steuerkreuz. Und das kann man eben belegen mit Funktionen. Im Augenblick habe ich da eben den Fokuspunkt-Auswahl draufgelegt und in die Mitte drauf tippen, eben zum Resetten des Fokuspunktes. Steuerkreuz kann man dann eben mit anderen Funktionen belegen. Führt nur dazu, dass an der Stelle, wo jetzt der Joystick ist, da war früher bei der Mark II eben der Info-Button. Und der ist jetzt nach unten rechts unter das Steuerkreuz gewandert. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Info-Taste habe ich relativ häufig gedrückt, um die Anzeigen, die ich im Sucher sehe, eben durchzuschalten, wenn ich eben mal die Waage brauche oder wenn ich das Histogramm brauche oder sowas. Dazu muss ich jetzt halt ein bisschen den Finger verrenken, um unten dran zu kommen. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich denke, auch daran werde ich mich gewöhnen. Insgesamt bin ich aber erstmal so ganz zufrieden mit dem Ding. Schön ist zum Beispiel auch, aber auch das wird erstmal die Zeit zeigen, ob ich das wirklich nutze oder wie oft ich das nutze. Das Moduswahlrad ist nämlich auch neu belegt worden. Da gibt es jetzt einen B-Modus. Den gab es vorher nicht. Und dieser B-Modus, der schaltet eben direkt um auf diese Bulb-Geschichte, also Langzeitbelichtung. Und
wie hast du das vorher gemacht?
Indem du halt die Belichtung so lange hochstellst, bis du bei 30 Sekunden bist. Und wenn du dann weitergehst, kommst du halt in Bulb und Time, wie man das so kennt. Aber du musst halt sehr lange drehen, bis du da mal bist. Und jetzt kannst du halt mit dem Programmwahlrad direkt auf Bulb gehen und hast dann sofort Lifetime, Live Composite und wie die so alle heißen. Das hast du halt direkt dann im Zugriff. Das scheint mir ganz praktisch zu sein. Also, grundsätzlich bereue ich das nicht. Ist ein schönes Ding. Leider nicht in Silber verfügbar. War ja wieder klar. Und ja, so ist es halt. Schönes Ding. Mehr dazu, wenn ich mal wirklich draußen war, würde ich sagen.
War das schon der Fünfteiler jetzt, oder was?
Das war der erste halbe Teil. Oder?
Ja, ist okay. Gut.
So, kommen wir doch mal zu deinem Teil hier.
Ja, mach doch mal hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör auf jede Bestellung.
Du kannst dich mal groß machen.
Ah, soll ich mal hier, auf jede Bestellung 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Und heute kommt ein alter Bekannter wieder mal in die Sendung zurück, und zwar das Spider-X Holster Set.
Ah.
Zur Abwechslung zeigen wir das jetzt mal, nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen.
Aber du musst auch erklären, was du zeigst.
Holster Set ist, ja, das mache ich ja, ist, also hier habe ich eine Kunststoffpackung. Nein, das Spider-X Holster Set ist ein sehr leichter Holster für Kameras, und zwar optimiert für Systemkameras. Ich hole das mal hier raus. Ich mache jetzt allerdings nicht ab von der Verpackung hier, aber generell haben wir einen Holster, so eine Platte, die dann quasi, damit das Objektiv nicht so sehr irgendwo ins Bein drückt.
Ja, so ein bisschen so ein Polster, ein Hüftpolster.
Genau, wie ein Polster. Dann den Halter und noch einen, den Halter, den man dann quasi, also den macht man, ist egal, auf jeden Fall.
Das mit dem Pin kommt an die Kamera, das andere kommt an die Hüfte.
Genau. Damit kann man Kameras bis 1,5 Kilo, also für System, ich muss das mal weglegen. Für Systemkameras ist das optimiert. Ist wie gesagt sehr leicht. Damit lässt sich einfach die Kamera unglaublich schnell zack, zack, mal eben schnell weghängen, und dann hat man sie wieder. Der Gürtelclip-Holster ist aus so einem Verbundswerkstoff, das ist also hochstabil, das Zeug. Verteilt das dann schön vom Gewicht her. Da hat eine Sicherheitsverriegelung gegen Rausfallen und gegen Diebstahl. Das kann man also so einmal mit so einem Finger so wegflippen, und dann kann man die nicht einfach so rausnehmen. Und die Kameraplatte hat ein AK-Profil, und damit passt sie einfach auf alles Mögliche. Und dieses AK-Profil, diese Kameraplatte, hat dann noch ein zusätzliches Anschlussgewinde. Und hier sieht man so ein paar Fotos. Das ist also leicht, das trägt jetzt auch nicht auf. Das macht man direkt einen Gürtel dran, und das Ding wiegt fast nichts. Und das Gegenstück dann eben entsprechend an die Kamera. Ja, kann man übrigens auf beide Seiten tun. Dann kann man wie so, weißt du, so Bilderwesten und so. Das ist ja cool. Dazu gehört natürlich noch für Leute, die dann unterwegs sind, mit einem Rucksack zum Beispiel, das Backpacker-Kit. Das Backpacker-Kit ist dann speziell konzipiert für einen Rucksack Strappen ranzumachen, und macht aber da im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, man kann die Kamera mal schnell einfach weghängen und wieder in die Hand nehmen. Und das Gewicht hängt dann nicht um den Hals, sondern eben an dem Rucksackriemen. Ja, das gibt es beides bei enjoykamera.com. Und natürlich, wie gesagt, 5% auf die Bestellung oder auf jede andere Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Jawohl, vielen Dank.
Ja. So, muss ich mich erstmal wieder orientieren. Ja, jetzt hast du uns deine Intro zur OMD EM1 Mark III gebracht und jetzt bringst du uns noch eine. Na, du hast nämlich noch einen Nachtrag und zwar...
Ja, es geht nochmal um die Speicherkarten.
Zu den Karten.
Die Karten, die Speicherkarten.
Die UHS-2-Dinger.
Bisher hatte ich UHS-1-Karten. Das sind so kleine Karten mit einer einfachen Pin-Reihe auf der Rückseite. Das sind neue 8 oder 9 Pins. Das war eine SanDisk Extreme Pro mit 16 GB. Und da ich jetzt eine zu viel zum Alex geschickt hatte, brauchte ich eine neue und habe gesagt, kauf's halt gleich eine UHS-2. Wir berichteten in der letzten Episode. Das wurde dann eine SanDisk Extreme Pro mit 32 GB und diese UHS-2-Karten zeichnen sich eben durch so eine doppelte Pin-Reihe auf der Rückseite aus. Das ist noch so eine zweite Reihe.
Ich habe ja die von Sony, aber auch mit 2 Reihen.
Genau. Und die vordere Reihe ist eben absolut abwärtskompatibel zu den alten, zu den UHS-1-Karten. Dann wird sie halt in dem langsamen Speed verwendet. Und Kartenslots und Kartenleser, Kameras etc., die UHS-2 unterstützen, die haben eine zusätzliche Kontaktreihe für die hinteren Pins und dann kann man eben auf die höhere Geschwindigkeit zugreifen. Das ist die Idee. Das funktioniert auch einwandfrei. Ich hatte letzte Woche ein bisschen berichtet über die Performance, die ich da schon bemerkt habe und dass ich da sehr begeistert von bin. Und habe mir dann natürlich die Frage gestellt, ob die noch etwas teureren, weil der Preisunterschied zu den UHS-1-Karten ist wirklich enorm. Das sind keine Peanuts, sondern das sind Faktoren, die dazwischen liegen. Ob sich denn eine noch teurere Karte lohnen würde, zum Beispiel so eine Sony TUF, die gibt es in der Version G zum Beispiel, wo sie sehr schnell sein soll, eben auch 300 Megabyte die Sekunde, wurde übrigens auch bei der Extreme Pro gesagt, bei der SanDisk. Und da habe ich einiges an Feedback bekommen und ich dachte, die einzige Möglichkeit, das wirklich zuverlässig herauszufinden ist, indem ich einfach mal eine bestelle. Und da ich, wie gesagt, gerade sowieso neue Speicherkarten haben möchte und eigentlich jetzt alles UHS-2 haben möchte, wenn man das einmal erlebt hat, dachte ich mir,
was nennt man soll's? Folgekosten, lieber Boris.
Was soll's? Ja, ist ja, die Kamera war ein bisschen im Angebot, dann kannst du den Rest auch in Speicherkarten ausgeben. Also man kann sich alles irgendwie schön saufen. Also habe ich jetzt eine SanDisk. So, jetzt muss ich aber mal kurz dazu sagen, die heißt TUF, die Sony. Die Sony heißt TUF, also eine harte, eine robuste Karte, auch 32 GB. Das G ist irgendein Indikator für die Geschwindigkeit. Mhm. Was zeichnet jetzt diese TUF aus? Und da muss ich sagen, da war ich wirklich positiv überrascht. Denn auf der Rückseite, wo diese Pin-Reihen sind, ich versuche es im Video mal ein bisschen durch Kippen zu zeigen, da gibt es dort, wo die Pins sind, gibt es überhaupt keine kleinen, feinen Kunststoffstege mehr oder irgendetwas. Sondern das ist wirklich, es ist eine wirklich total flache Karte an dieser Stelle. Da ist wirklich, da sind nur die nackten Pins ohne Kunststoffsteg.
Nackte Pins.
Ja, nackte Pins. Das ist also was für Voyeuröre hier an dieser Stelle.
Was?
Und halt der Voyeure, sagt man, ne? Ist auch egal. Ja. Neue Wörter mit Boris. Teil 3. Ja, und dann ist halt hier der Speicher drauf. Ne, das ist so ein bisschen dicklicher, wie eben so eine SD-Karte dick ist. Und ansonsten ist hier nichts Bewegliches. Auch dieser Speicherschieber hier an der Seite, der fehlt. Es ist also nur diese Kerbe dafür, du kannst drauf speichern. Es gibt aber keinen Schreibschutzschieber. Ja. Es ist also nichts da, was...
Hast du den tatsächlich jemals irgendwann überhaupt verwendet,
nein,
diesen Schreibschutzschieber?
Noch nie.
Das ist aber doch das unnötigste Plastikteil, ja, was es überhaupt gibt in der Fotografie, ist der Schreibschutzschieber an der SD-Karte.
Was mir aber durchaus schon passiert ist, ist, dass er sich verschoben hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja, und dann kannst du plötzlich nicht mehr drauf speichern. Oder was ich schon von Leuten gehört habe, dass er eben einfach rausbröselt und dann irgendwo im Kartenslot liegt. Das passiert ja halt bei der Sony nicht. Das ist... soll eben ein Vorteil sein, der auch leicht nachzuvollziehen ist.
Also einfach TUF durch Weglassen von Teilen.
Ganz genau. Also wirklich ein robustes Stück Kunststoff, wenn du so willst. Das hat mich erstmal, fand ich ganz gut. Hab das Ganze in meinen Kartenleser reingesteckt. Da kommen wir jetzt mal zur Geschwindigkeit. Das ist hier, wie in der letzten Woche auch schon gesagt, das ist hier ein Satechi? Weiß nicht, wie man es ausspricht.
Keine Ahnung.
Satechi.
Satechi, bitte.
Ja, wie auch immer. Satechi schreibt er sich halt. Hat einen USB-C-Anschluss, das Ganze. Ich benutze das an meinem MacBook Air mit M1-Prozessor und da sind zwei Slots drin für SD und für diese Micro-SD-Karten. Und dann habe ich diese Sony-Karte da mal einfach verheißungsvoll reingesteckt, weil das rastet dann so ein hier. Das ist so ein Slot, wo man das so einrastet. Klick, klick macht das. Und dann wollte ich sie wieder rausziehen und ging nicht. Hing fest. Hing so richtig, richtig fest. Fest. Aber ich dachte, das ist ein guter Start.
Die TAF-Karte.
Eine TAF-Karte, wo nichts dran ist, was irgendwie übersteht, hängt in meinem Kartenlesegerät fest und kommt nicht mehr raus. War richtig fest.
Ach, war das so eins, was man nochmal drücken muss?
Ja, genau. Ne, musste hier so reindrücken, dann sitzt sie fest. Ja. Nochmal gedrückt, dann wollte ich es jetzt rausziehen und dann hängt es. Ich weiß nicht, was da in dem Kartenleser los war, aber mit sanfter Brutalität habe ich sie rausgekriegt.
Das ist eine TAF-Karte, da wird ja dann wahrscheinlich eher die Karte überleben und der Laser hinterher kaputt sein.
Habe ich dann auch gedacht, ist mir jetzt auch scheißegal. Also ich habe es mit Gefühl, aber sanfter Gewalt rausgeruckt. Seitdem hakt da auch nichts mehr. Also habe ich jetzt wahrscheinlich im Kartenlesegerät irgendeinen Stift abgeschliffen. Funktioniert jetzt jedenfalls.
Abgeschert.
Möglicherweise. Es funktioniert jedenfalls. Fand ich nur lustig. Ja, und dann habe ich das mal durchgemessen. Jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten jetzt hier. Harte Fakten mit Fakten, Boris. Fakten. Ich habe also dieses Lesegerät, ist ein UHS-II-Lesegerät, was auch diese hohen Geschwindigkeiten bis 300 Megabyte die Sekunde können soll, laut Angabe. Wir haben zwei Speicherkarten, die mit 300 Megabyte die Sekunde lesen und schreiben angegeben sind. Und wir haben ein MacBook Air mit M1-Chip. Und wir haben ein Testprogramm, nämlich, was habe ich hier aufgeschrieben?
Hast du F3 genommen?
Nee, das ist hier dieses Blackmagic Disk Speed Test heißt das.
Ach so,
das. Das ist dieses Ding mit diesen zwei Tachos links und rechts. Der macht das immer so im Wechsel lesen, schreiben und macht dann so Durchschnittswerte. Ja. Und dann habe ich das laufen lassen. Und dann kam die Sony TAF G auf Schreiben 200 Megabyte die Sekunde, 201 Megabyte die Sekunde und lesen 237.
Das ist aber nicht so viel, wie draufsteht.
So, und habe ich gedacht, also schreiben müsste ja eigentlich noch 100 Megabyte mehr gehen und lesen ja gut 237, sind auch keine 300. Bisschen Toleranz vielleicht, ne? Kleine Dateien oder so, weiß nicht, was da genau der Test so macht im Mittel. Ja, dachte ich schon, also es ist nicht 300. Ne? Könnte mehr sein. Und dann habe ich die Extrem Pro reingesteckt und da sind sogar nur 184 Schreiben und 233, also so ungefähr die gleiche Tempo lesen, aber nur 184 Schreiben. Die ist also tatsächlich langsamer beim Schreiben. War ja auch gestaunt. Das sind jetzt, also zunächst mal ist die Sony schneller beim Schreiben. Ne? Sagen wir mal 185 zu 200, das ist schon ein Unterschied. Beide schaffen keine 300 Megabyte die Sekunde mit diesem Kartenleser an diesem MacBook Air. Und jetzt ist die Frage, warum? Liegt das jetzt am USB-C-Gerät? Liegt das am USB-C-Slot im MacBook Air? Könnte das mit Thunderbolt schneller gehen? Weil das Gerät hat auch Thunderbolt 4 an Bord. Ist das vielleicht besser? Gibt es da Empfehlungen aus der Community für ein Thunderbolt 4 Kartenlesegerät? UHS-II tauglich?
Ich glaube nicht, dass es am Port liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich vermute, ich spüre es im Bauch, dass es wahrscheinlich möglicherweise an dem Kartenleser liegt. Weil das sind immer die wirklich variablen Dinge, die da so.
Ja, auf der anderen Seite findest du halt so Webseiten wie diese Speicherkarten-Guru oder andere, die eben solche Kartenlesegeräte testen mit verschiedenen Speicherkarten und da durchaus irgendwie knapp 300 Megabyte die Sekunde rausziehen.
Ich würde es jetzt an deiner Stelle auch noch mal bitte mit F3 testen. Das, ich glaube, ist präziser als das Blackmagic-Tool. Weil das Blackmagic-Tool, das schreibt ja irgendwie verschiedene Dateigrößen und macht da irgendwelche komischen Dinge. Ich glaube, also das F3 greift da, glaube ich, etwas tiefer auf die Karte zu.
Da kannst du mir schick mir doch mal einen Link kurz aufs iMessage oder sowas, dass ich es nicht vergesse, und dann teste ich das nochmal für nächste Woche.
Genau, und das schreibt dir dann quasi die komplette Karte voll bis zum letzten Byte. Mhm. Und nachdem es das getan hat, liest es die dann wieder aus. Macht nur so, ich glaube, so 1 GB große Dateien macht das Ding, und bis sie voll ist, und liest die dann nachher aus. Und du hast hinterher aus meiner Erfahrung her recht zuverlässige Werte, was die Geschwindigkeiten angeht.
Also teste ich gerne nochmal, dann haben wir einen Vergleich. Aber ich habe halt nur den einen Rechner, mit dem ich das sinnvoll testen kann, von der Performance her. Und von daher Erfahrungsberichte gerne gewünscht aus der Community, auch wenn ihr sagt, ihr habt ein schnelles Thunderbolt-Lesegerät, was nicht gleich an einem riesen Dock mit irgendwie 25 anderen Ports dran ist. Probiere ich das gerne aus. Also bin da gerne interessiert, möglichst schnell mit diesen Karten zu arbeiten. Wobei, ob ich am Ende dann 240 oder 300 MB nach Lightroom pumpe, ist mir dann auch egal. Aber es geht hier ums Prinzip. Ja, das Leben ist einfach zu kurz, um unter 300 Megabyte die Sekunde zu bleiben. Das wollen wir auch einfach mal festhalten. Wir werden ja auch alle nicht jünger hier. Und deswegen kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Denn wie schnell ist denn diese Karte in der Kamera?
Ja? Ja, okay, mach mal weiter. Ich öffne hier mal parallel noch was.
Mach mal. Also wie schnell sind denn diese Karten in der Kamera? Bei mir eben die Olympus OMD EM1 Mark III. Und da stellt sich einfach auch mal raus, dass der Kartenslot in dieser Olympus-Kamera bei weitem nicht an die Leistung heranragt, die man auf dem Desktop erreichen kann. Da habe ich nämlich Folgendes gemacht. Und zwar, ich habe es jetzt noch mal präziser gemacht mit einer Stoppuhr auf dem iPhone. Trotzdem natürlich von Hand den Auslöser betätigt und wieder losgelassen und habe gesagt, ich mache 5 Sekunden Dauerfeuer mit 15 Bilder die Sekunde, mit einer 1000stel Sekunde Belichtungszeit. Dann lasse ich eben los und warte, bis die Speichernlampe am Display ausgeht. Das ist jetzt natürlich nicht auf die 1000stel Sekunde präzise, weil die Speichernlampe, wenn sie ausgeht, dann könnte auch theoretisch schon vorher fertig sein oder eben in der letzten Phase des Ausgehens noch speichern. Also so präzise ist es dann nicht. Und natürlich kann ich als Mensch auch nicht so präzise 2 Knöpfe gleichzeitig drücken und wieder loslassen. Das ist also Näherungswerte sind, die aber praxistauglich sind, behaupte ich jetzt mal. Ist so. Habe ich ja schließlich gemacht. Ja, wie praxistauglich soll es denn noch werden? Ja, was sind das überhaupt für komische Wörter? Kommen wir zu den Werten. Ich habe die Sony reingesteckt, die Sony-Karte, habe 5 Sekunden Dauerbelichtung gemacht, losgelassen, gewartet, bis fertig gespeichert ist. Das hat etwa 9 Sekunden gedauert. Knapp 9 Sekunden, irgendwas, die Größenordnung. Nach 9 Sekunden waren 81 Bilder, 7,1 Megabyte auf dieser Karte drauf. 15 Bilder die Sekunde, kommt nicht ganz hin, wenn man es ausrechnet, aber ihr habt die Idee. Das sind etwa 1,38 Gigabyte und das bedeutet, in diesen 9 Sekunden hat er etwa 154 Megabyte die Sekunde hier draufgeschrieben. 154 Megabyte die Sekunde. Das sind keine 300. Ja, das ist knapp die Hälfte von dem, was die Karte können soll. Aber so schnell ist der Slot halt vielleicht auch einfach nicht in dieser Kamera. Der Witz ist, ich habe jetzt mal die SanDisk reingesteckt, die ja auch mit 300 Megabyte die Sekunde angegeben ist und wo wir gesehen haben, dass sie am Desktop ja auch mit über 180 Megabyte die Sekunde beschrieben wird. Wieder 5 Sekunden Dauerfeuer, gewartet, bis sie fertig ist mit Speichern. Es waren diesmal 82 Bilder auf der Karte und das dauerte 12 Sekunden. Und jetzt gehe ich fest davon aus, dass dieses eine zusätzliche Bild nicht die Differenz von 9 zu 12 Sekunden gedauert hat, sondern dass es einfach insgesamt langsamer war. Hm. Denn wenn ich das ausrechne, dann komme ich auf einen Durchsatz von etwa 116 Megabyte die Sekunde, was deutlich langsamer ist als die Sony. Das hat sich also wirklich bemerkbar gemacht. Ich habe das mehrfach getestet, um zu gucken, dass das kein Ausrutscher ist. Ich habe die Karte in der Kamera formatiert, immer wieder frisch formatiert für jeden Test. Mehrfach die Tests gemacht, bestimmt 5-6 Mal mit jeder Karte. Und es ist immer nachvollziehbar gewesen. Das fand ich interessant. Also ich hätte doch gedacht, dass die beide dieselbe Geschwindigkeit erreichen sollten. Aber ganz offensichtlich ist es nicht so, dass jede Karte in derselben Kamera auch dieselbe Performance bringt, selbst wenn sie es theoretisch und am Desktop auch praktisch schaffen würde.
Wundert mich jetzt nicht.
Finde ich spannend.
Wundert mich jetzt nicht wirklich. Also das ist, ich habe das jetzt nie so gründlich nachgemessen, aber
Mich wundert das schon. Also ich hätte schon gedacht, wenn sie am Desktop die 180 schafft, warum sollte sie dann in der Kamera nicht 150 schaffen? Also das würde ja bedeuten, dass sie tatsächlich unterschiedliche Protokolle fahren oder anders angesprochen werden oder so?
Finde ich spannend. Flash ist ja nicht einfach nur Speicher, auf den geschrieben wird, sondern da ist ja immer auch noch irgendwie was dazwischen, was dann entscheidet, was wohin geschrieben wird, und damit die gleichen Speicherzellen nicht immer quasi überlastet werden mit der Zeit, wird der Wear-Leveling gemacht und sonstige Dinge. Und ich denke, dass da brauchen halt die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Süppchen, und je nachdem, wie die angesprochen werden von den verschiedenen Kameras, kann das schon sein, dass das irgendwie, dass da Unterschiede gibt. Also wundert mich zumindest nicht.
Ja, Frank sagt auch Messeungenauigkeit und ein Bild mehr. Ja, natürlich ein Bild mehr, aber das ist ja berücksichtigt in der Berechnung. Ne? Ein Bild, das sind 17,1 Megabyte mehr auf 12 Sekunden. Und wie gesagt, der Test ist mehrfach durchgeführt worden. Ne? Das sind, mal hast du eben 80 Bilder, mal hast du 82, mal hast du 83 Bildern bei 15 Bildern die Sekunde, je nachdem, wann du loslässt. Und du kommst immer ungefähr auf diese Zahlen. Also das hat nichts mehr mit. Also eine Messungenauigkeit in dieser Größenordnung, da steckt noch mehr dahinter. Das ist wirklich faszinierend. Ist spannend. Ich habe aber auch andere Seiten gefunden, wie eben diese Guru-Seite, und wir verlinken noch eine andere Seite, cameramemoryspeed.com. Auch da werden Karten und eben auch Karten in Kameras getestet und Geschwindigkeiten. Da ist es wohl offensichtlich so, dass so in dieser Größenordnung auch Schluss ist in der Kamera. Auf der einen Seite, also eine von den beiden verlinkten Seiten, wird allerdings die Mark III angegeben mit einer Karte, ich glaube, es ist auch die Sony oder es ist eine Lexa, mit irgendwie 184 Megabyte die Sekunde, was ja nochmal ein Zacken schneller wäre. Unten drunter steht allerdings, dass die Messung mit der EM1X durchgeführt wurde und über ein 5-Punkt-Messverfahren auf die EM1 Mark III übertragen werden könnte. Keine Ahnung. Ich glaube, man kann das nicht übertragen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass eine EM1X da noch mal schneller zu Rande geht. Ist jedenfalls jetzt erstmal so mein Verdacht an dieser Stelle. Und das bedeutet, ihr müsst nicht unbedingt eine 300 Megabyte Sekunde schreibfähige SD-Karte kaufen, wenn ihr sie in einer Olympus OMD EM1 Mark II oder Mark III verwenden wollt. Da reicht auch eine Karte mit langsamerer Schreibgeschwindigkeit. Eine Speicherkarte, die nicht ganz so schnell speichern kann, weil der Body es eh nicht hergibt, und dann kann man Geld sparen. Also das nur so als Hinweis an dieser Stelle. Mhm. Und ich denke, ich werde mir jetzt hier von dieser Sony TUF, da werde ich mir wahrscheinlich nochmal eine zweite oder sowas gönnen. Dann habe ich insgesamt 3 UHS-2-Karten, das reicht mir dann für den Start erstmal. Mhm. Mal schauen. Insgesamt halt einfach toll, wenn man diese Bilder dann auch importiert nach Lightroom und es einfach sehr viel schneller ausgelesen und auf den Rechner übertragen wird. Das ist schon echt cool. Das ist da macht's Laune. Aber warum nicht 300 Megabyte die Sekunde lesen? Das fuchst mich jetzt so ein kleines bisschen. Und jetzt ist das Geld auch egal. Ich will jetzt wissen, ob man das technisch hinbekommt. Oder ob das mit dem MacBook Air einfach nicht geht. Das kann ja auch sein. Also wer da was weiß, meldet euch bitte bei mir.
Tja. Wir haben übrigens einen Live-Beitrag noch aus dem Slack, und zwar von Jochen. Da geht es um das Thema, denke ich nochmal, um das Thema die Karten und ihre Stegchen, die abbrechen können und so weiter. Das, was die TUF-Karte ja nicht hat. Und ich hatte ja auch mal, habe ich auch in der Sendung erzählt, eine SD-Karte, die sich dann zerlegt hat im Laufwerk, also in der Kamera, und dann musste hinterher tatsächlich das ausgetauscht werden in der Kamera. Man konnte also, es hat tatsächlich was kaputt gemacht. Und Jochen hat hier noch eine zerbröselte SanDisk, und zwar eine 64 GB Ultra SD XC1 fotografiert. Und da sieht man mal, was in so einer SanDisk-Karte drinsteckt. So sieht die aus. Ja, für alle, die jetzt das Video gucken, das ist quasi hinten der große Teil, ne, der, also den man anfasst auf der Rückseite, und dann vorne, wo die Kontakte sind. Da ist noch so quasi so ein bisschen mehr als doppelt so tief, wie die Kontakte sind, geht die Karte nach innen, und der Rest ist einfach nichts, weil der Chip natürlich mittlerweile so klein ist, dass man den in weniger Platz unterbringen kann. Siehe Micro-SD-Karten. Du kriegst ja auch Micro-SD-Karten mit riesigen Kapazitäten. Ja. Und die werden dann nicht für die normalen SD-Karten und für die Micro-SD-Karten unterschiedliche Elektronik basteln, sondern da wird einfach der gleiche Scheiß reingemacht, nur halt in einen anderen Formfaktor. Mhm. Ja, früher waren die noch voller, die SD-Karten.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja gut, dass sie ein bisschen Platz in dem Gehäuse, in diesem Formfaktor noch haben, in dem Gehäuse, weil ja SDXC bis hoch geht zu wie viel Gigabyte? 4 Gigabyte oder so? Und ich meine, dann brauchst du auch wieder mehr Speicherbausteine.
Wirst dann du meinst
mehr, Terabyte. Bis 4 Terabyte. und dann brauchst du ja wieder Platz für mehrere Bausteine. Ja. Also ich denke, das ist schon okay. Ja, weißt du noch früher in den Kompaktflashkarten, wo es so kleine Festplatten drin gab? Diese Mikro-Harddrives? Die vielleicht gibt es dann demnächst Harddrives in diesen kleinen SD.
Du meinst mechanische Harddrives?
Mhm. Macht man nicht mehr. Es wurde noch gefragt, wie lange man Dauerfeuer machen kann im Slack. Ihr dürft jetzt euren Rekorder starten. Ich habe die Kamera eingestellt auf serielle Bildwiedergabe, 15 Bilder die Sekunde sind das mit Verschluss. Ich halte die Kamera jetzt ans Mikrofon. Wir haben eingestellt eine 1000stel Sekunde Belichtungszeit und Fokus ist Single Autofokus. Nochmal kurz gucken. Nicht, dass er zwischendurch versucht zu fokussieren. Was haben wir von Fokus? Single Autofokus. Und jetzt mache ich, ich halte es ans Mikrofon, dann könnt ihr selber stoppen, wie lange das jetzt ist. Ich starte. Jetzt fängt er an und wird langsamer. Wobei das Langsame immer noch schneller ist als die Wiederholfrequenz von so manch anderer Kamera. Das
ist so geil.
Ist übrigens fertig gespeichert, ne? Wollte ich nur sagen. Ist schon fertig gespeichert. Hat also, während er die anderen Serienbilder gemacht hat, nebenbei schon gespeichert. Also Speichern dauert da dann auch nicht länger.
Da hat sich schon so ein bisschen was getan, nicht wahr?
Es ist schon sehr geil. Muss man schon sagen. Ja, gut, habe ich den Verschluss.
Ich meine, die Frage warm ist, also es klingt ja tatsächlich wie so eine mechanische Kino-Filmkamera.
Ja, 15 Bilder die Sekunde. Was hatten die früher? Die hatten auch 12 bis 18.
Ja, als sie so noch von Hand gekurbelt haben, waren das auch nicht mehr, ganz sicher nicht.
Das ist schon geil. Du sollst das jetzt mit der 7D Mark II machen. Hast du sie zur Hand?
Nee. Aber die ist nicht, die kommt da nicht mit.
Tack.
Naja, jetzt ganz langsam ist die auch nicht, aber da ist ein viel kleiner Buffer drin.
Logisch. Es ist schon geil. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ich will unbedingt mal auf einen Reitplatz irgendwie gehen und mal wieder Reiter oder Reiterin fotografieren, wie ich es mit der R6 gemacht habe, um das Tracking von der Mark III hier mal zu testen. Das interessiert mich.
Ich könnte jetzt hochgehen in Monis Spielzimmer. Da steht eine Nähmaschine. Nicht nur eine. Und die machen ähnliche Geräusche. Und da könnte ich jetzt einfach mal
Stiche
so lange, bis der Stoff alle ist. Bis der Stoff alle ist.
Das glaube ich. Es ist schon geil. Soll reichen erstmal. Mehr dazu in den nächsten Wochen. Wenn ihr Fragen habt zur UMD EM1 Mark III, zu den Speicherkarten, meldet euch, wenn ihr Tipps habt für ein schnelleres Lesegerät mit Thunderbolt vielleicht oder Erfahrung habt mit Lesegeräten am MacBook Air. Lasst es mich wissen. Dankeschön. Ja.
Kommen wir zu dem Jürgen, der hat uns nämlich geschrieben, heute Abend fand ich bei der Lomographischen Verwandtschaft einen günstigen Filmhalter für Sondergrößen. Liebe Grüße, Jürgen. Und was hat er entdeckt? Ein Produkt, was schon einige Jahre auf dem Markt ist, aber was immer noch einige nicht kennen, das ist der Digitalizer. Ich zeige es euch mal hier.
Eine Filmhalterung.
Sein Scanrahmen sozusagen. Mhm. Der aus mehreren Teilen besteht und den gibt es in zwei Größen, in der 35 mm Größe und in der 120er, also sprich Mittelformatgröße. Und das ist immer das Problem, wie tust du diesen Film auf deinen Flachbettscanner, damit du ihn ordentlich scannen kannst. Du musst ihn irgendwo, kannst ihn natürlich direkt aufs Glas legen, schön und gut, aber es ist besser, wenn man ihn quasi in ein entsprechendes Gestell packt, was dann auch noch einen definierten Abstand hat von der Filmbühne.
Also ja, und es sollte auch plan liegen, ne? Nicht wellig und so.
Es sollte plan liegen und wenn du willst, dann möglichst auch noch bis möglichst an den Rand gehen, weil da legen dann viele Leute, die mit Film fotografieren, noch Wert drauf, dass der Rand mit drauf ist.
Vom Negativ, verstehe.
Vom Negativ. Mhm. A, dass man sieht, das ist ein Negativ, aber B, das hat halt unter Umständen auch seinen eigenen Charme.
Genau, weil der Rand nicht so scharfkantig ist, sondern halt ein gewisses, wie sagt man, eine Identität hat.
Ja, kann man so sagen. Mhm. Ja, das ist dann, ja, da, also beim Scanner, beim Flachbettscanner kommen solche Dinge mit, solche Halterungen, die sind, wenn ich da jetzt mal an meine Epson-Scanner-Geschichten denke, eher filmschick, eher so billige Pressplaste. Erfüllen schon ihren Zweck, aber sind so, naja, von der Haptik nicht toll und nehmen auch am Rand relativ viel weg. Also sie nehmen nichts vom Bild weg, aber ja, du kriegst das Bild in der Regel, obwohl doch, das kann sogar sein, dass sie mit tatsächlich in den Frame reingehen. Ja, was macht Digitalizer? Sie haben hier ein, ich versuche mal zu gucken, da unten ist ein kleines Video, was man mal so ein bisschen anspielen kann, parallel dazu. Dann sieht man nämlich, das besteht aus drei Teilen, aus einem Rahmen, einer Metallplatte und einem Halter obendrauf. Und man legt quasi den Film ein, legt den Halter drauf, klappt den Rahmen zu, der ist dann magnetisch verschlossen. Und wenn man dann oben den Halter wegnimmt, dann fällt unten quasi die Metallplatte raus und dann ist das Ding ganz außen am Rand eingeklemmt, festgehalten und schwebt so in der Luft und ist tatsächlich ziemlich plan. Das war jetzt von der Erklärung völlig unverständlich, mit Sicherheit, wer das jetzt nur hört. Aber wir packen den Link in die Shownotes, da könnt ihr euch das mal angucken. Wir haben beide hier tatsächlich in der Villa seit Jahren und nutzen die auch. Also der packt das Negativ quasi auch wirklich außen so ein, wenn es ein Millimeter ist. Aber er packt es außen quasi an und hält es straff. Und das funktioniert erstaunlich gut mit diesem Prinzip. Es ist, wie gesagt, so wie ich es erklärt habe gerade, kann wahrscheinlich jemand, der nur hört, nichts mit anfangen. Aber es funktioniert und es ja, ist nicht teuer. Also das Ding kostet ja 40 Euro. Na gut, billig ist es auch nicht, aber dafür, was das kann, finde ich es ganz gut. Und damit kann man so streifen.
Du musst es ja nur einmal kaufen. Das funktioniert ja für mehrere Filme.
Das funktioniert für immer. ich muss jetzt gerade mal gucken, wie lange das ist. Also man kriegt auf jeden Fall, ich würde mal sagen, bis zu 20 Zentimeter Film kriegt man in der Länge hin.
Kai schreibt nämlich gerade, er bräuchte ja was für 6x17. Das könnte passen, ne?
Das müsste theoretisch passen. Die 35mm-Version davon, ich weiß jetzt nicht, ob die gerade verfügbar ist. Ja, 35mm Scanning-Maske. Auch die packt das Negativ ganz außen an und zwar knapp außerhalb der Löcher. Das heißt, wenn man Sachen, also diese Sprocket-Holes mitbelichtet hat und die dann auch abfotografieren möchte oder abscannen möchte, dann kann man das damit tun. Man kann das übrigens auch benutzen, um es dann abzufotografieren. Ne? Man kann das also auch
Ja, kannst du auf eine Leuchtplatte legen einfach.
Leuchtplatte legen. Ja. Jetzt, wie gesagt, er packt außen ein bisschen, er braucht eine ganz kleine Fläche außen, an der er angreift. Das heißt, es geht außen ein ganz klein bisschen was verloren, aber es ist trotzdem von den Sprocket-Holes noch einiges zu sehen. Man sieht es aber jetzt hier auf den Beispielen in diesem Video.
Ah, die Filmbeschriftung ist dann halt angeschnitten.
Da ist dann am Rand die Beschriftung angeschnitten und das ist natürlich nicht ganz die pure Leere, aber es funktioniert trotzdem erstaunlich gut. Auch bei Filmen, die sich einigermaßen gerne locken. Es gibt so Filme, die ja sich dann mehr aufrollen, wenn sie getrocknet sind. Mit denen habe ich da drin eigentlich nie ein Problem gehabt. Also es ist ein ganz nettes Produkt.
Frank schreibt übrigens im Slack, dass 2x6x9 gerade so passt und damit müsste also 6x17 passen.
Denke ich ja, doch. Ja. Schön. Genau, also das ist ein cooles Teil. Also kann ich durchaus aus eigener Erfahrung empfehlen.
Schöner Tipp.
Ja, du. Sehr guter Tipp, danke Jürgen.
In diesem Kontext gibt es direkt eine Frage. Du hast ja mit Moni auf Clubhouse so ein lockeres Gespräch geführt zum Thema Analog. Und da
wir
kam
haben mal eine kleine Analog-Sprechstunde
gemacht. Ja, ganz genau. Und da gab es offensichtlich ein Thema Abfotografieren, wo der Frank eine Frage dazu hat. Vielleicht kannst du da Klarheit reinbringen. Ich lese mal vor. Der Frank schreibt, ich habe beim kurzen Reinhören im Absolut Analog Clubhouse-Event aufgeschnappt, wie es der Chris Marquardt mit dem Scannen von Negativen in / Dias hält und habe da gerade einen Knoten im Kopf. Chris sagte, er würde alles bis zum Mittelformat 6x7 abfotografieren. Ab 6x9, aber nicht mehr, weil man zu viel Auflösung verlieren würde. Und jetzt der Knoten im Hirn oder beziehungsweise die Frage, die er sich stellt, um 6x6 oder 6x7 mit Kleinbild abzufotografieren, müsste man aber entweder auf 6x4,5 croppen oder hat hässliche Ränder, die man wegschneiden muss. Das nenne ich Verlust von Auflösung. Wenn ich aber 6x9 mit der Kleinbildkamera digitalisiere, passt das absolut perfekt auf den 3x2-Sensor. Also 3:2-Sensor. Wenn man das mit den 6x9 negativen Dias nicht machen sollte, dann erst recht nicht mit 6x7 oder 6x6, oder?
Da hat der Frank auch komplett recht. Das war nämlich ein Knoten in meinem Hirn, nicht in deinem, Frank. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, je größer das Negativ ist, desto weniger hast du halt von der Auflösung, die deine Kamera noch hat. Deine Spiegelreflex oder spiegellose Kamera. Ne? Wenn Boris jetzt mit seinen 44 Megapixel und einem guten Makroobjektiv so ein Bild möglichst flächenfüllend abfotografiert oder so negativ möglichst flächenfüllend abfotografiert, dann hast du hinterher halt noch mit ein bisschen Kroppen irgendwie, was weiß ich, 35 bis 40 Megapixel übrig. Und wenn du das jetzt bei einem Großformat machen würdest, hast du halt auch nur diese diese 40 Megapixel übrig, wo du beim Scannen wahrscheinlich mehr rausholen kannst. Das kannst du aber aus Kleinbild nicht rausholen und aus Mittelformat je nach Scanner, aber eigentlich mit den üblichen Flachbettscannern eher nicht. Aber das war ein Knoten in meinem Kopf, hast natürlich recht, das 6x9 passt genau auf das 3x2 drauf. Deshalb würde ich da wahrscheinlich jetzt so im Nachhinein wahrscheinlich beim Mittelformat überhaupt keinen Unterschied machen und würde es einfach scannen, weil da hast du deutlich mehr Auflösung, zumindest mit den Kameras, die ich verfügbar habe hier. Wenn du allerdings jetzt eine Kamera hast mit, was weiß ich, 50 Megapixel oder 44 Megapixel, dann ist das Mittelformat wahrscheinlich schon noch brauchbar.
Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch die Kameras, die an sich schon einen großen Sensor haben, wie so eine Z7 II, die dann auch noch einen High-Res-Shot vielleicht machen. Und dann hast du dann plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, da 100 plus Megapixel. Ja. Und also vom Stativ kein Problem. Ja. Genau. Und ich würde es sogar mit der 20-Megapixel-Auflösung, also mit einem Schuss, machen, weil ich mehr Auflösung nicht brauche. Völlig egal, ob das ein Großformat, ein Mittelformat oder ein Kleinbild-Negativ ist. Weil für das, wo ich es hinterher verwende, brauche ich einfach nicht mehr Auflösung. Weil wenn ich eine gute Aufnahme mit dieser Kamera gemacht habe, da draußen im echten Leben, wenn das mal wieder stattfindet, und ich bin in der Lage, das in groß auf eine Leinwand drucken zu lassen und mir an die Wand zu hängen und mich daran zu erfreuen, dann gilt das auch für ein abfotografiertes Negativ in dieser Auflösung. Also es ist immer die Frage, was man damit vorhat hinterher.
Genau.
Bin da hier der Pragmat. Sollen wir das nächste Thema vielleicht mal in die nächste Sendung schieben? Was hältst du denn
da? Machen wir, weil es uns zeitlich schwierig wird. Genau. Stattdessen darfst du jetzt mal was erzählen, Boris.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo auch du dir eine Webseite bauen kannst und das vielleicht auch mal tun solltest, wenn du noch keine Webseite hast, aber irgendetwas weißt, was du vielleicht den Leuten da draußen, wie mir zum Beispiel, kundtun möchtest. Also, wenn du zum Beispiel regelmäßig Kameras ausprobierst mit verschiedenen SD-Speicherkarten und einfach deine Erkenntnisse über Geschwindigkeiten mal kundtun möchtest. Oder wenn du so wie der Jochen auch mal eine zerbröselte Speicherkarte hast und mal zeigen möchtest, wie die drinnen aussehen und wie sich diese Speicherkarten im Laufe der Zeit entwickelt haben, wäre das eine super Sache für so eine Webseite, für so eine Wissensdatenbank einfach, wo man mal gucken kann, was denn da so los ist. Oder wenn du zum Beispiel aus zerbröselten SD-Speicherkarten kleine Kunstwerke, kleine Collagen machst, mein Vater zum Beispiel einfach aus alten Schrauben und Zahnrädern von Uhren ganze Gemälde zusammengebaut, so dreidimensional. Wenn du sowas aus zerbröselten Speicherkarten und ähnlichen Computerzubehör tust und das dann verkaufen möchtest, wäre das deine Chance? Dann gehst du auf happyshooting.de/Jimdo, startest mal eine neue Webseite, gibst so ein bisschen was an, gibst vielleicht noch einen Link zu deiner Facebook- oder deiner Instagram-Seite, dann werden gleich Fotos von dir benutzt für deine Webseite als Bildvorschlag. Baust dir deine Seite zusammen, zeigst deine Kunstwerke, machst mit 2-3 Klicks deine Shop-Seite rein, wo du mal so 2-3 Beispielartikel reinstellst, ne, klein, mittel, großes Kunstwerk für, weiß ich nicht, 1.000, 2.000, 3.000 Euro, ja, was auch immer, und kannst sofort loslegen, das verkaufen. Kannst einen Chat für deine Kunden mit reinbauen, dann können die dich über ein Smartphone direkt antexten und du kriegst das auf deinem Smartphone mit. Kannst Fragen zu diesen Produkten zum Versand und ähnliches beantworten und schon hast du was verkauft. Für ein bisschen extra kannst du da sogar Stripe noch mit reinklemmen, dass ich gleich mit Apple Pay so ein Kunstwerk von dir erstehen könnte, wenn ich das denn haben wollte. Probier das mal aus. Wenn dir das gefällt und du eben so Stripe und sowas für deinen Shop benutzen willst, dann denk an unseren Gutscheincode. Das ist Belichtigung. Belichtigung mit 2i. Damit gibt es 20% auf deine erste Bestellung für die kostenpflichtigen Pakete. Probier es mal aus. Schick uns deine Seite an info@happyshooting.de, wenn wir sie hier mal anschauen und vorstellen sollen. Da freuen wir uns drauf und bis dahin sagen wir Danke an Jimdo für diesen tollen Support.
Ja, danke, danke, danke. Wir haben eine Frage und zwar von Jens. Der fragt, Thema Urlaubsfotos im Urlaub sichern. Ihr kennt das, man ist mehrere Tage im wohlverdienten Urlaub. Nee
das ist die, die wir schieben wollen.
Achso, das ist die, die wir verschieben wollen.
Das ist die, die wir schieben, genau. Tut mir leid, aber
Jetzt.
Spoiler. Nächste Woche.
Spoiler nächste Woche. Nee, wir reden mal ganz kurz über ein Produkt, was jetzt gerade wieder mal etwas Furore gemacht hat. Furore ist übertrieben. Sie haben ein neues Feature angekündigt. Und zwar, ja, das hatte ich bisher noch nicht so ganz auf dem Radar. Das heißt Avalanche und ist eine Software, die angeblich, ich habe es nicht persönlich getestet, ich gebe nur wieder, was die auf ihrer Webseite sagen, was angeblich Kataloge zwischen verschiedenen Tools hin und her konvertieren können soll. Und das Ganze ist von der Firma CYME oder Syme oder Kyme, keine Ahnung, die, ja, wie gesagt, dieses Ding basteln und das folgendermaßen bewerben. Also erstmal ist es eine Mac-Software, und das soll zwischen den Katalogen von Aperture, Lightroom und Luminar jetzt auch hin und her konvertieren können, angeblich. Wie gesagt.
Capture One soll noch kommen, ne?
Capture One soll noch kommen. Und zwar sagen sie konvertieren Farben, Crop-Rotation, Kurven, Schwarz-Weiß-Umwandlung, Alben, Sammlungen. Allerdings da keine Smart-Sammlungen, sondern nur normale Sammlungen, Schlüsselwörter, virtuelle Kopien, wenn möglich.
Was interessant ist.
Gesichtserkennung.
Oh, okay.
EXIF und IPTC-Daten natürlich, also die Metadaten. Und wo vorhanden auch Stacks und Videos. Das sollen sie irgendwie können und sagen, sie haben AI unter der Haube und das verwenden sie, um die eigentliche Bearbeitung anzugleichen, nämlich in puncto Weißabgleich, in puncto Belichtung und Licht, in puncto Farben, Tint, Highlights und Shadows.
Ja.
Sagen sie.
Das und sind schon mal sehr wichtige Bearbeitungen. Du hast da gerade ein schönes Beispiel von der Webseite gezeigt, wo sie gegenüber, also man muss immer mit einer Prise Salz das Ganze genießen. Das sind natürlich Demo-Bilder und sie sehen.
Das sind Demo-Bilder.
Sie zeigen dann hier ein Bild, wie es im Original in Lightroom aussieht, so ein Landschaftsbild. Dann zeigen sie eben, wie es in Luminar aussieht, wenn man es mit den Techniken von Luminar selbst importiert. Luminar selbst kann das ja oder sagt halt, dass sie das können. Und da sieht man schon, dass es doch stark entsättigt ist und dass es dunkler aussieht. Also es sieht nicht so aus wie das Original. Auch das, wir müssen es nehmen, wie es hier gezeigt wird. Ich denke, sie werden nicht drastisch lügen, sonst das würde schnell auffliegen.
Sie haben ein paar Beispiele.
Und dann zeigen sie halt, wie es mit ihrer Technik aussieht. Und da sieht man schon, es ist nicht genau 1:1 wie in Lightroom, aber es kommt eben der Sache schon wirklich sehr nahe. Es ist streckenweise ein bisschen heller, vielleicht ein bisschen stärker gesättigt. Aber ich denke, man hätte da einen sehr, sehr guten Startwert, wo man wahrscheinlich bei vielen Übernahmen schon sagen könnte, kann ich so lassen. Wenn der Kunde das Bild nochmal braucht, kann ich das so rauslassen.
Tja.
Das ist interessant tatsächlich.
Tja, zu den Preisen. Sie haben entweder die Lizenz nur in eine Richtung, also zum Beispiel die Nach-Lightroom-Lizenz für 60 Euro oder 59. Mhm. Da könntest du dann von Aperture und Luminar nach Lightroom konvertieren. Beziehungsweise, wenn Capture One noch supportet, wird wahrscheinlich auch von dort aus. Oder die Nach-Luminar-Lizenz auch für 59 Euro, wo du dann von Aperture und Lightroom nach Luminar konvertieren kannst, und zwar Lumina 4 und Lumina AI, oder ist das das gleiche?
Das AI ist das neue.
Genau. Und dann, wie gesagt, Coming Soon, eine nach Capture One Lizenz, die kostet nur 49 Euro von den anderen, oder die Unlimited Lizenz, wo man dann von jedem in jedes quasi hin und her konvertieren kann, den Katalog, und das kostet 109 Euro. Und Coming Soon ist Capture One. Es ist auch noch auf der Grafik auf der Webseite angedeutet, dass das auch noch Apple Fotos irgendwann können soll. Aber wie gesagt, getestet habe ich es nicht. Es gibt hier eine Trial-Version. Das heißt, man kann es testen, wie gut das oder wie viel das dann ist. Also hier steht, die ersten 100 Bilder werden konvertiert quasi.
Ach, das ist fair. Da könnte man sich mal eine Testsammlung machen mit wirklich ein paar Bildern, was weiß ich, mit einer Schwarz-Weiß-Konvertierung, mit irgendwas gesättigten Look, mit einem entsättigten Look, also mit so den Standards, die man so hat, Landschaftsbild, Porträt, Tiere, so Geschichten, Architektur. Ja. Und das einfach mal durchtesten. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade im Begriff seid zu wechseln, weil ihr jetzt dann doch von Aperture weg müsst oder weil ihr sagt, ich will von Lightroom weg und das mal mit Lumina ausprobieren oder solche Geschichten, ja, probiert das doch mal aus mit der Demo-Version. Und bitte, wenn ihr das gemacht habt, lasst es uns mal wissen. Vielleicht könnt ihr mal ein paar Screenshots mit Beispielen machen, wie es vorher, hinterher aussieht mit einer Vergleichsseite. Oder macht mal einen kurzen Videokommentar zum Beispiel dazu. Oder wenigstens einen Audiokommentar und lasst uns das mal wissen. Da bin ich echt interessiert. Weil das finde ich, dieser Wunsch, der steigt bei vielen Leuten zu wechseln. Ne? Manche wollen halt von Lightroom weg wegen dieses Abo-Modells. Wir wissen das. Und das ist natürlich spannend zu sehen, ob das echt eine Lösung sein könnte, ohne dass man seine Bearbeitungen komplett verliert. Das wäre schon cool. Ja.
Also test es mal. Ich meine, es ist halt so ein Once-Produkt. Ne? Das ist kein, klar, ich brauche das ständig, sondern mach das einmal. Wenn man dann wirklich gewechselt hat, dann hat man gewechselt und dann ist es auch schon wieder rum. Aber trotzdem ist das vom Preis her zumindest mit 60 Euro in eine Richtung, halte ich für nicht übertrieben. Also vielleicht tut's ja.
Da steckt ja durchaus Know-how drin. Also das programmierst du nicht mal eben runter und sagst, ja, wenn in Lightroom der Regler auf 10 steht, dann muss ich ihn hier auf 5 stellen. Also so funktioniert es nicht.
Du musst vor allem die Kataloge auch noch debuggen bzw. reverse-engineeren, weil Adobe wird nicht freiwillig die Struktur ihrer Katalogdatenbank offenbaren. Das glaube ich nicht.
Nee, man muss sich ein bisschen reinlesen. Da muss man schon, muss man schon ein bisschen rhythmisch rein. Ich habe da auch schon reingeguckt, das ein oder andere Mal.
Ja, ist ja eine SQLite-Datenbank.
Ja, ist offen, kann man reingucken. Tools
einfach reingucken. Ja. Ja. Nun gut, kommen wir zu den Fragen, die wir so haben. Da haben wir zum Beispiel eine von Jürgen, der schreibt, ich habe mal meinen gesamten Lightroom-Katalog mal aus Statistikzwecken durchforstet. Im Januar 2017 habe ich 11.668 Fotos dort abgelegt. Im Jahr 2017. 11.668 im Jahr 2018. Okay. Oh, manche machen das. Im Jahr 2018 waren es 16.338
Fotos. Also nochmal von 11.600 auf 16.300, das ist nochmal ein Schlag drauf. Ja.
Im Folgejahr 2019 immerhin noch 14.000 und ein paar zerquetschte. Und dann im Corona-Jahr 2020 der jähe Absturz auf lächerliche 7.217 Fotos. Oh, das ist trotzdem
mal schlank halbiert, aber das ist immer noch eine ganze Menge.
Für Pandemie ist das nicht schlecht. Ja. Das ist eine Halbierung meiner üblichen Fotoanzahl im Jahr. Ich mache keine Aufträge, nur private Fotos und nur für mich als Hobby. Geht es euch ähnlich? Wie motiviert ihr euch für mehr Zeit für Fotos? Ideen bitte in der Show und hier. 3:1 Happy Shooting, Jürgen. Mir geht's da ganz genauso.
Also bei mir ist das Verhältnis noch krasser, weil ich auch keine Aufträge hatte, also keine Auftragsbilder, null. Ja. Und die privaten Fotos, die ich sonst so mache, die sind auch nahe null, weil es kaum Gelegenheit gibt, sich draußen länger aufzuhalten, als nötig ist. Man geht zu den Stellen, also zum Pferdestall gehen wir jetzt, wenn da halt möglichst wenig andere Leute sind. Das lässt sich am Wochenende nicht immer vermeiden, aber man versucht es natürlich. Man trifft sich da nicht mit anderen, um gemeinsam auszureiten oder andere zu fotografieren. Oder es ist denn jetzt auch noch natürlich dann Winter gewesen, aber schon im Sommer draußen an der Weide hältst du dich dann auch nicht länger als nötig auf. Also das, bei mir ist da kaum was. Ist dann allerdings wahrscheinlich mehr mit dem Smartphone gemacht. So, weißt du, so diese die kleinen Schnappschüsse zwischendurch, das Spaßbild am Rande oder wenn jetzt die Kroken aufgehen, die Krokusse, wenn die aufgehen, ja, dann kann man da auch mal ein Bild von machen.
Kroki bitte.
Ja, genau.
Ja, Krokai. Ja, bei mir geht's da ähnlich wie Boris. Also für mich halbiert wäre schön, aber das ist noch weniger. Ja, ich habe das nicht nachgeguckt.
Ich gucke da auch gar nicht rein. Ich will mich da gar nicht irgendwie frustrieren. Ich habe mich irgendwann tatsächlich mal davon getrennt zu sagen, ich muss mindestens jeden Monat mal ein Foto gemacht haben, einfach so im Flow zu bleiben und so. Dann habe ich gesagt, es passieren halt Fotos, wenn sie passieren, und wenn sie nicht passieren, ja, dann habe ich andere schöne Dinge gemacht. Und schöne Dinge ist zum Beispiel auch einfach mal Sofa, Augen zu. Ist auch gut.
Der Dietmar fragt, wie kann ich meine Fuji XT100 als Webcam nutzen? Die Fuji-Software unterstützt die Kamera nicht. Würde es mit einem Camlink funktionieren? Ich liebe die Kamerapolitik von Fuji. Meine Fuji hat ein Display, das ich sogar nach vorne klappen kann. Ganz kurz dazu, Camlink ist ein Adapter von HDMI auf USB. Das heißt, man kann damit quasi den HDMI-Output einer Kamera auf USB konvertieren und damit eine Webcam draus machen, ja, wenn die Kamera das kann. Aber Boris, du hast dazu mal kurz was nachgelesen.
Ja, ich war auch neugierig und habe mal ein bisschen rumgesucht nach bestimmten Stichworten. Und eins davon ist Clean HDMI, also ein sauberer HDMI-Ausgang, wo eben keine Überlagerungen sind mit irgendwelchen Statusanzeigen und Fokusrechteck und solchen Geschichten. Ja. Und das kann die XT100 wohl nur dann, wenn sie auch im Aufnahmemodus ist. Das heißt, man kann schon über HDMI out ein klares Signal kriegen, aber nur, wenn man auch den Aufnahmeknopf drückt. Und die Aufnahme,
das heißt, sie muss aufnehmen.
Sie muss aufnehmen. Okay. Und das heißt, dass auch nach 29 Minuten dann eben Schluss ist. Und dann hat man wieder die Overlays drauf. Das würde also nur für kurze Gespräche taugen. Oder, und da müssen wir mal ins Forum verlinken, es gibt auch noch ein paar Tricks, das im anderen Modus hinzukriegen und dann das Fokusrekt wegzubekommen. Dann hat man allerdings ein etwas kleineres, etwas unschärferes Bild, was halt gecroppt ist, also einen Ausschnitt hat. Dietmar, musst du gucken, ob dir das den Aufwand dann am Ende des Tages wert ist oder ob es dann nicht besser an der andere Kamera tut. Aber guck's dir mal an, lies mal durch. Wenn du auf alle Fälle so einen HDMI-Adapter hast, funktioniert natürlich der auch für andere Kameras mit HDMI-Ausgang, die vielleicht direkt einen clean HDMI anbieten.
Tja. Und die letzte Frage von Tobias. Liebe Community, das hat er auch gleich an die Community gestellt, das geben wir auch hiermit weiter, weil die können wir auch nicht beantworten. Hat jemand von euch Erfahrung mit Multistream-Services? Für diverse Aufträge benötige ich die Möglichkeit, zu 1-3 YouTube-Channels und Facebook-Gruppen zu streamen. Genutzt habe ich bisher Castr.io und OBS-Server sowie Restream.io. Diese allerdings bisher immer nur für einzelne Events. Vielleicht habt ihr ja noch Empfehlungen oder Erfahrungen zum Thema Zuverlässigkeit, Service etc. Vielen Dank. Ja, was ist ein Restream-Service? Genau das, was er sagt. Also wir machen jetzt hier einen Stream nach YouTube und das ist es, aber es gibt eben Restream-Services, da streamst du irgendwo hin und dann wird das auf 4, 5 Sachen gleichzeitig für dich weitergestreamt. Das sind also auch so Stream-Vervielfältiger. Nutzen wir nicht, deshalb haben wir da keine Antwort drauf, aber vielleicht weiß das ja irgendjemand aus der Community.
Jo. So schaut's aus.
Gut, dann kämen wir zum Terminkalender. Wenn wir Termine hätten, haben wir aber nicht. Deshalb trotzdem nicht aufhören, Termine reinzuwerfen. Vielleicht kommen ja wieder Fototermine, irgendwelche virtuellen Ausstellungen oder sonst was. Und das dürft ihr tun auf happyshooting.de/Terminkalender. Wenn da Termine sind, dann werden die von Rainer eingepflegt.
Na super.
Da auch ein Danke an dieser Stelle. Und jetzt dann kommen wir zur Anteilaufgabe.
Ja, und zu gewinnen gibt es, habe ich rausgesucht hier aus meinem Fundus, wir haben es glaube ich schon mal vorgestellt, das ist das Cozy Speed ST Wallet. Das ist so eine kleine Tasche, mit so einem jeansartigen Stoff von Cozy Speed. In diesem Fall die graue Version mit dem roten Akzent. Und das Ding ist halt ganz nice. Das hat uns auch Enjoy Your Camera zur Verfügung gestellt. Es ist halt zum einen wirklich so eine Wallet, wo man halt ein bisschen Geld reinpacken kann. Aber man kann es eben hier auch benutzen, um zum Beispiel sich hier SD-Karten reinzuklippen, wenn man das möchte. Oder eben kleine Kabel oder Adapterstecker aufzubewahren. Also ich gucke ja auch immer nach solchen Sachen für eine alternative Benutzung, als für das, wofür es vorgesehen ist. Und so als kleines Mini-Organizer-Täschchen ist das auch eine ganz interessante Sache, finde ich. Ja, das wollen wir jetzt hier verlosen.
Kommen wir zur Anteilaufgabe. Ihr habt wieder toll mitgemacht und Bilder reingeworfen. Wir haben insgesamt 20 qualifizierte Bilder und da müssen wir abheften. Sagen, nehme ich doch mal hier den Würfel.
So, Unterlage. So. Ich mache kurz die Seite auf. So. 20 qualifizierte Teilnehmer. Ja, wer fängt an? Ich, du.
Müller, mach du mal.
Gut. Mach du mal. Dann haben wir eine 4. Was sagst du dazu?
Ich bin beleidigt.
Bücherheim. Du darfst gerne nochmal würfeln, aber es hilft halt.
Nein, die 4 ist
Franz Fennhaus habe ich hier.
Ist das hier richtig?
Genau. Wir sehen Elefanten. Wir sehen zwei Elefanten. Ein kleiner Elefant im Vordergrund, ein größerer Elefant dahinter. Beide Elefanten haben gerade etwas Gestrüpp, also so Blatt- und Astwerk vor sich, schön knallig grün, ist bestimmt ein bisschen bearbeitet, was sie naschen. Und der Anteil für den kleinen Elefanten ist natürlich geringer als der Anteil für den großen Elefanten. Die hat nämlich sehr viel mehr vor sich liegen. Ist bestimmt die Mutti.
Ja.
Ah, das ist schon knallegrün, ne? Das ist so ein bisschen wahrscheinlich der Farbkanal grün nochmal ins Grün gezogen, ins Blaugrün.
Ja, ist auch von den Lokalkontrasten ziemlich angeknallt, habe ich so das Gefühl. Das ist mir fast so ein bisschen, weiß nicht. So ein bisschen.
Ach, da geht noch mehr.
Meinst du,
da geht noch was?
Ja. Ich hätte kleine Kritik, ich hätte oben versucht, vielleicht hinten links noch den Zaun irgendwie so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Der
ja, das ist immer eine Frage des Standorts. Ich hätte es wahrscheinlich schon rausgestempelt, ja. Tatsächlich. Oder so.
Vielleicht sogar den Pfosten oben.
Ja, so ein Baum wahrscheinlich, einfach, ne? Der Baumstamm.
Relativ einfach in den Griff zu kriegen, aber der wächst dem ja quasi fast so aus dem Kopf raus.
Das sind übrigens tatsächlich so Punkte, wo ich dann an die Bearbeitung wirklich rangehe. Also da ist mir dann auch der Stempel für nichts zu schade. Da links oben dieses Zaungestell, was da reinragt, das ist wirklich, das ist selbst in Lightroom ohne großen Aufwand weggestempelt. Oben der Baumstamm, der dann noch quasi so ja knapp aus Kopfrücken von dem hinteren Elefanten nach oben zu wachsen scheint, das kann man in Lightroom versuchen, das kann funktionieren, wenn das schief läuft, dann nämlich halt.
Das ist nicht so schwer, bei dem Hintergrund geht das.
Da eben sage ich, also bei dem Hintergrund könnte das funktionieren, weil das links und rechts daneben einfach gleich aussieht, einfach das Stück von links darüber kopieren. Sollte das nicht klappen, dann kann man es versuchen mit einer etwas schärferen Kante von dem Pinsel bei diesem Hintergrund. Weil sonst könnte es passieren, dass unten die Haare, also im Kopfpartie von dem Elefanten mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Das muss man ausprobieren. Es kann sich dann aber auch lohnen, wenn man jetzt nicht partout nicht nach Photoshop oder Affinity gehen möchte, wo das mit dem Handstreich erledigt wäre, dass man wirklich ranzoomt, also ruhig auch mal auf 400% und den Kopierstempel kleiner macht oder den Reparaturstempel. Und in diesem unteren Bereich, wo man eben noch da an die Vögel, die da im Hintergrund sind, heranragt, die da im Schatten sitzen und an die Haare von dem Elefanten, dass man da mit einem sehr feinen Kopierstempel arbeitet und das stückchenweise wegnimmt und nach oben dann gröber wird. Das kann funktionieren und kostet dann halt nicht ein Klick, sondern 10 Klicks oder so. Ja.
Gut, Franz, du hast trotzdem gewonnen und bekommst die Cozy Speed, wie sie auch immer heißt, kleine Tasche.
ST Wallet. Eine E-Mail bitte an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinneranteil, damit ich weiß, welcher Preis. Ne, dann kann ich das zuordnen. Und eine Anschrift, wo ich dir die kleine Wallet hinschicken darf.
Ja, ansonsten auch wieder tolle Einsendungen. Bernhard hier mit dem, mit meinem Anteil, ein sehr gefräßiger Hund.
Mit Bewegungsunschärfe, das sieht sehr, sehr geil aus, ja.
Ja, Wolfgang hier, der Steff, ein Anteil eines vereisteten Eisseglers.
Schönes Detail.
Das Party Bubble Free, Licht in Anteile verschiedener Wellenlängen zerlegt, ein Prisma.
So ein sehr grafisches Bild, sehr schön.
Pfennige Cents für Schmuck. Okay, auch ein Anteil.
Mhm. Anteilnahme. Mhm. Friedhof. Mhm.
Das ist ein Stück Eis vor einer
Sonne. Sonne, stark geschlossene Blende, ganz, ganz tolle Blendensterne.
Ja. Anteil erneuerbarer Energien. Ah, ja. Februarmut. Brot, auch ein Anteil, eine Scheibe, ne?
Das ist übrigens, da können wir noch mal ganz kurz was sagen. Das ist nämlich der Klassiker. Das ist von tanjaepler.de, so heißt hier die Userin. Sterne-Teig-Anteile. Das ist ein schöner Kuchen, der sieht ganz lecker aus, von oben fotografiert.
Das ist eine Linzer-Torte, bitte.
Eine Torte.
Seien Sie bitte präzise.
Dann ist das eine sehr schöne Torte, die wir da von oben fotografiert sehen. Aber das wäre gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass es durch die Belichtung nicht so appetitlich aussieht, wie es aussehen könnte. Denn ich vermute hier eine automatische Belichtung, die durch die weiße Tischdecke oder die Unterlage das Ganze sehr dunkel gezogen hat. Und der Weißabgleich ist eben sehr ins Kühle gezogen. Also hier wäre tatsächlich der Tipp, bitte auf manuelle Belichtung gehen. Das wäre mein Tipp, gerade wenn man mehrere Bilder vorhat. Einfach mal manuell einstellen und das Ganze ein bisschen, ja, in Anführungszeichen überbelichten, also heller machen, als die Kamera es gerne hätte. Und vielleicht mal mit dem Weißabgleich rumspielen. Das kann man zur Not auch in der Nachbearbeitung machen. So eine Torte oder ein Kuchen oder sowas, das darf ruhig ein bisschen schmackhaft, ein bisschen ins Wärmere gehen, das darf ein bisschen heller sein, dann sieht das nicht so ganz so verbrannt aus.
Genau. Das ist doch nicht, also bitte.
Ja, das sieht so ein bisschen
abgesoffen aus. Ja, Bild von Andreas, Bild von, Screenshots, brauchen wir nicht. Dietmar, ist ja kein Foto, ne? Screenshot ist kein Foto. Mal wieder mit Geld. Ein Anteil.
Ah, okay. Das sieht Blumen. Auch schön aus mit den Blumen, ja.
Gefrorene Seifenblase.
Ja, das ist
kommen auch, jetzt gerade auch wieder von allen Seiten, die gefrorenen
Seifenblasen. Es war natürlich richtig knackig kalt, da konnte man sowas mal machen, ne? Cool.
Jetzt, genau, hier wird entwickelt, Chemie. Mhm. Ah, Anteil Pizza, jetzt krieg ich Hunger.
Ja, das beste Stück natürlich, das Mittelstück. Sagen, also Tanja sagt das auch, ich bin ja eher der Randtyp, ne? Ich mag ja gerne knusprigen Rand.
Rand muss nicht sein. Also geht, aber muss nicht. Blauanteil und ein Goldanteil.
Oh, 333. Das ist gar nicht so viel Goldanteil. Das ist ein Freundschaftsring.
Wahrscheinlich. Und so weiter und so weiter. Ihr seid alle toll. Danke für eure Beiträge. Und genau, alles bitte an boris@happyshooting.de, was Beschwerden sind, die gehören dahin. Und
nicht an neil@happyshooting.de.
Was, Neil?
Wir sagen danke für die tolle Unterstützung im Slack und in der Community und überhaupt und an sich und wären im Grunde genommen auch schon durch, wenn,
aber?
Ja, wenn wir nicht noch ein One More Thing hätten.
Nein.
Der Jürgen hat uns nämlich was geschickt. Und zwar, das könnte jetzt gerade den Alex und Konsorten interessieren, denn Raw for You, du erinnerst dich, ne? Schicke dein Raw und die Community bearbeitet es. Raw for You gibt's jetzt auch in Tschechien. Ja. Was? Hallo Chris, hallo Boris, wieder mal ein Zufallsfund im Internet. Raw for You ist nun auch unter neuer Domain und mit neuem Geschäftsfeld zu finden unter rawforyou.cz. Das Tschechische kann ich jetzt mangels tschechischer Kenntnisse nicht vorlesen, aber er schreibt anbei die Übersetzung aus dem Google-Übersetzer. Was ist Raw für Sie? Raw for You ist ein Online-Shop für rohe Süßigkeiten, die mit Liebe und Glück hergestellt werden. Jeder Kuchen wird unter Berücksichtigung der Wünsche und Vorlieben unserer Kunden hergestellt. Unsere Mission ist es, Menschen mit gesunden, aber auch leckeren Snacks zu versorgen. Alle Lebensmittel sind eifrei, milchfrei, laktosefrei, glutenfrei, glutenfrei, sojafrei, zuckerfrei, honigfrei. Aber Kuchen ist drinnen, ne? Hier finden Sie nur vegane und rohe Lebensmittel. Tja, schreibt er noch Grüße an den lieben Alfora und die besten Wünsche zur Genesung. 321 Happy Shooting Jürgen. Ja, was sagst du dazu?
Ja,
ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Da weiß deine Mutter vielleicht besser Bescheid, wie man ohne alle diese Zutaten trotzdem einen guten Kuchen
machen kann. Oh, das geht.
Ich wäre jetzt fast neugierig, mal einen zu bestellen, muss ich sagen. Interessant.
Du machst das doch mal aus der Tschechei. Wunderbar. Ja, damit sind wir jetzt aber am Ende. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. 3, 2, 1.
Happy Shooting.